Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen. Samstag.
Ja, Samstag. Vormittags. Die Sonne scheint.
Obwohl, jetzt auch nicht mehr Vormittag, aber...
Ja, bei uns scheint die Sonne, ja, hier aus...
Bei uns auch.
Wunderbar. Sehr gut.
Nachdem es die letzten Tage ja relativ viel geregnet hat, scheint heute mal die Sonne.
Ja. Weißt du, das Problem ist ja, wenn es immer so regnet, dann wächst das Unkraut und dieses ganze Löwenzahn.
Aber auch das, ja.
Oh, das ist ja wahnsinnig. Das war ja schon unser Vorgespräch. Wir haben ja schon unser Leid geklagt über das Unkraut im Garten.
Über die Gartenarbeit.
Ja. Mann.
Luxusprobleme.
Ja, ob das Luxus ist, weiß ich nicht. Ich sehe das als großes Problem an. Eigentum verpflichtet, ne? Das ist der große Nachteil
davon. Ja, wir versiegeln jetzt einfach die ganzen Flächen und dann hast du das Problem nicht mehr.
Das kostet ja dann auch wieder Geld. Oberflächenwasser.
Nicht nur das. Wahrscheinlich kommt dann auch das Ordnungsamt und sagt, was haben Sie hier getan?
Ja. Das kann durchaus möglich sein.
Ja. War das Karlsruhe, wo sie jetzt gerade hier wieder einigen mit ihren Steingärten Post geschickt haben?
Keine Ahnung.
Ich glaube, Karlsruhe war es, habe ich in den Nachrichten gehört, ja.
Ja, ich meine, diese Steingärten sind schon sehr problematisch, das stimmt. Obwohl, man kann das ja auch nicht verallgemeinern. Es gibt da ja auch so eine Art Hybrid-Steingärten, wo so ein bisschen was mit Steinen angelegt ist und dann wieder ein bisschen was mit Pflanzen und so. Also es ist nicht alles so negativ, aber es gibt auch Extrembeispiele, da haben die ja überall ihre Kieselsteinchen und Findlinge hingelegt und hast du nicht gesehen.
Das Beste ist dann immer die Reaktion, mein Haus, mein Garten, ja, Freunde. Ganz so einfach ist es leider nicht.
Ja, oder zum Glück ist es nicht so einfach. Ich glaube, wenn jeder machen könnte, was er wollte,
Ja, okay, das ist nochmal das andere Ding, ja. Es gibt ja auch einige, die würden das dann wieder auf die Spitze treiben, ja.
Ja, so ist es.
Aber da, wie gesagt, das ist halt auch wieder das nächste Argument, ja, Eigenverantwortung.
Ja, bei einigen Leuten klappt das, bei einigen Leuten klappt es weniger, ne? Das ist halt
leider,
so.
Leider, ja, immer.
Und leider. Man kann ja halt nicht für jeden individuell irgendwelche Gesetze erlassen, das geht ja nicht. Also man muss es ja verallgemeinern. Gut.
Tja.
Ja, so viel dazu.
Ja, es reicht, glaube ich. Ja.
Es reicht, glaube ich, sonst verwickeln wir uns hier noch in längere...
Also es ist eine Stunde rum und
so ist es,
wir haben nur über Bauvorschriften und
Steingärten, ja.
Oder nur über Steingärten gesprochen, ja.
Ja, dann lass uns doch mal versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen.
Jawohl.
Wir hatten ja letzte Woche über die schwachen Mac-Verkaufszahlen gesprochen. Da ist es ja so roundabout 30% nach unten gegangen im letzten Quartal. Und das hat wohl auch Auswirkungen auf die Zuliefererindustrie, speziell auch auf den Markt der Displayhersteller, der Displayproduzenten. Der ist ja jetzt nicht so riesengroß gesät. Da gibt es ja so einige Firmen, die produzieren und dementsprechend für Apple die Displays produzieren und liefern. Und da sieht es so aus, laut einem Bericht, dass ja einige wohl schwer damit zu kämpfen haben, zu überlegen, ob sie ihre Produktion und vor allen Dingen, wann sie ihre Produktion auf das ganze Thema der aktuellen OLED-Generation oder mehr oder weniger der nächsten OLED-Generation umstellen. Und da sieht es wie folgt aus, dass diese Umstellung, also diese Industrieumstellung, diese Produktionsstraßenumstellung ja auch insgesamt ein Jahr benötigt. Also es ist natürlich sehr risikoreich. Wann stellen wir um, in welchen Umfang stellen wir um und vor allen Dingen, welche Standorte stellen wir um? Also da gab es ja einige Berichte darüber, weil Apple sich anscheinend auch noch nicht konkret dazu geäußert hat, wie viel Panels sie benötigen. Schwerpunktmäßig geht es ja nicht nur um die iPads, sondern es geht natürlich auch um die MacBooks. Und man geht ja auch davon aus, dass jetzt sukzessive die ganzen Generationen von iPads und auch von MacBooks nach und nach auf die OLED-Technologie umgestellt werden. Und da es da noch keine konkreten Aussagen von Apple gibt, sind natürlich die Panel-Hersteller im Moment sehr, sehr vorsichtig, ihre Produktionsstraßen umzurüsten. Tja, kann ich irgendwo verstehen. Die Frage ist natürlich, ist Apple wirklich so ein Riesenplayer, dass das so schwer ins Gewicht fällt? Es gibt nach meiner Meinung nach auch genügend andere Hersteller, die die Panels benötigen. Aber anscheinend sieht es so aus, dass Apple wirklich das der ausschlaggebende Punkt ist für diese Skepsis.
Ja. Ja, ich denke mal, in dem Bereich ist Apple einer der wichtigsten Signalgeber mit ihren Bestellungen, weil sie ja, auch wenn sie Apple sind und wie gesagt ja nur, ja, in Anführungszeichen, nur ein kleiner Player sind und gerade im PC-Markt ja prozentual gesehen gegen den Rest der Welt ja wirklich ja nicht unbedeutend sind, aber von den Stückzahlen her gegen den Gesamtmarkt ja auch nur ein Stück vom Kuchen sind, sind sie, glaube ich, trotzdem, gerade was halt die Technik beziehungsweise den Einsatz der Technik betrifft, doch einer der Vorreiter beziehungsweise der Partner, die halt sowas durchaus beeinflussen können, halt die Umstellung oder die Einführung von Technologien. Man hat es in der Vergangenheit ja auch schon gesehen, ja, wenn Apple was implementiert oder eine Technik einsetzt, ja, wie sich das teilweise ja durch die, ja, lassen wir USB in der aktuellen C-Generation in den Telefonen mal außen vor, dass sie da durchaus Vorreiter und mittreibende Kraft sein können. Gerade wenn man ja mal, da kommen wir glaube ich später auch nochmal dazu, also guckt, mit einer der ersten, die halt USB und dann später ja Firewire und dann ja auch Thunderbolt in die Geräte gebracht haben und damit ja eigentlich auch so mit dazu oder mittelführer gesorgt haben, dass die Technik im Markt halt eingesetzt und natürlich dann auch von anderen übernommen wurde.
Ja.
Und sich dann auch durchgesetzt hat. Sind sie auch im Display-Bereich, denke ich mal, einer der Partner, wenn du die Bestellungen da hast, auch wenn an den Mengen vielleicht mal ein bisschen getweakt wird, hast du trotzdem einen Auftrag da, du weißt, welche Stückzahlen auf dich zukommen. Sie haben zumindest mal das, was man halt nach wie vor noch so hört aus dem Markt, halt eine gute Zahlungsmoral, beziehungsweise gehen auch da, wo es nötig ist, mal in eine Vorleistung, um halt Investitionen zu erleichtern, beziehungsweise möglich zu machen, dann auch in neue Anlagen. Deswegen, wie gesagt, wenn da Bestellungen fehlen sollten oder die nicht in den Stückzahlen da sein sollten, wie es nötig wäre, um halt so eine Produktion dann halt auch ins Laufen zu bringen, wo natürlich dann auch andere Abnehmer davon profitieren, wenn es mal läuft, ja, und dann Apple erstmal bedient ist und dann Kapazitäten auch da sind, damit du noch bestellen kannst, wird es, denke ich mal, schwierig, ja, beziehungsweise dann überlegt man sich halt, ob man die Investition dann auch tätigt oder zu welchem Zeitpunkt man umstellt, was natürlich auch wieder ein Problem ist für Apple, weil sie ja die Displays ja auch brauchen, ja. Von daher, ja, so ein zweischneidiges Ding, was natürlich dann auch zu Verzögerungen bei der Umsetzung dann einfach in der Hardware von Apple kommen kann, ja. Wenn sich dann hier Timelines nach hinten schieben oder Apple damit gerechnet hat, ja, okay, jetzt wäre es eigentlich soweit, dass eine Umstellung erfolgt, und dann, wie gesagt, ein Hersteller dann davon ausgeht, na, wir schieben es mal nochmal um 6 Monate nach hinten und dann verzögert sich auf einmal alles. Ist halt immer schwierig, wenn da einer so einen Einfluss halt auf eine Produktionskette einfach hat, ja.
Ja klar, da greift natürlich ein Zahnrad in das andere hinein und somit entstehen dann halt Probleme beim finalen Produkt und vielleicht sogar auch Abstriche, die man machen muss und vielleicht auch verzögern muss, um irgendwelche Dinge jetzt endlich einzuführen in die Geräte. Vielleicht könnte sich daraus auch eine Verzögerung der OLED-Displays oder der Einführung der OLED-Displays im Apple-Portfolio abzeichnen oder könnte sich daraus ergeben aus dieser ganzen Geschichte?
Ja. Die Frage ist ja auch da wieder, oder überspringt man vielleicht eine Generation oder setzt auf eine andere Technik, wenn man nicht an die Hardware entsprechend rankommt. Ja. Im Display-Bereich wird ja auch viel, oder ist man ja auch im Micro-LED-Bereich unterwegs.
Genau.
Ja. Da ist halt die Frage, inwieweit oder wie weit ist diese Technik, gerade in Bezug auf Stückzahlen, Displaygröße, ja, und wäre das eventuell eine Alternative, wenn ich halt nicht an OLED rankomme? Da muss man natürlich auch aufpassen als Hersteller, aber ich denke mal, da sind wir noch nicht ganz so weit.
Auch aus dem Bereich der Micro-LED-Technik hat man ja gehört, dass es da im Moment Verzögerungen geben soll. Das erste Produkt soll ja die Apple Watch Ultra sein, die ein Micro-LED-Display bekommen soll. Mhm. Und da habe ich auch gelesen, dass es da wohl auch Verschiebungen geben soll. Nach hinten, 2025, steht jetzt aktuell auf dem Plan. Und dann ist halt auch die Frage, ob dann erst die nächste Generation der Ultra kommt oder ob wir vorher noch mal eine Apple Watch Ultra ohne Micro-LED-Display sehen. Das ist dann fraglich. Ja, das ganze LED-Thema, OLED etc., das ist im Moment so ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Und da kann man mal sehen, dass so ein doch großer Rückgang von 30% nicht nur für Apple Auswirkungen hat letztendlich, sondern auch durch die ganze Lieferkette zieht, ne, und durch die ganze Branche zieht, auf jeden Fall. Ja, gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja, vor allem echt mal gespannt, ja, ob es dann halt bei den aktuellen OLED-Techniken bleibt, ob man vielleicht das eine oder andere Produkt dann nochmal verschieben muss, und wann dann wirklich die neue Generation kommt. Was natürlich auch schwierig wird, ja, du brauchst natürlich auch im Display-Bereich, musst du natürlich auch mal ein bisschen was Neues machen, ja, weil ansonsten immer dasselbe Display verbauen, auch schwierig, den Kunden zu erklären, warum sie dann upgraden sollen, weil es ist ja immer ein Gesamtpaket und nicht nur ein neuer M-Chip, ja, der in den Geräten steckt, ja.
Ja, und selbst ein neuer M-Chip hat ja nicht dazu, hat ja den Kunden nicht dazu gebracht, jetzt abzugraden. Das ist ja das beste Beispiel. M2 Pro, M2 Max, das hat ja die wenigsten Apple-Besitzer oder MacBook-Besitzer, die auf M-Basis unterwegs sind, dazu bewogen, umzusteigen. Da haben wir ja schon öfter angesprochen, das ist ja auch ein Grund, warum eben diese 30% Rückgang stattgefunden haben. Und weil das Upgrade halt performance-technisch sehr marginal war. Ne?
Ja, und vor allem, selbst wenn es substanzieller gewesen wäre, ja, trotzdem machst du ja nicht jedes Jahr unbedingt ein Upgrade, gerade bei der Hardware. Das ist ja auch kein Telefon. Und selbst da ist ja im Schnitt nicht jedes Jahr ein Upgrade fällig mittlerweile.
Ich habe meine MacBooks eher abgegradet als mein Telefon. Ich bin wahrscheinlich ein Ausnahmekunde, sage ich jetzt mal. Ich glaube, in der Zeit hatte ich jetzt zwei MacBook Pros abgegradet und habe immer noch das gleiche alte iPhone. Also da sieht man, wie bei mir so die Prioritäten gesetzt sind. Ja, weil für mich ist ein MacBook Pro oder generell ein MacBook eher ein Arbeitsgerät als ein iPhone. Ja, was jetzt nicht unbedingt nicht für die Arbeit genutzt wird, ein iPhone, aber ich sag mal, Ich brauche jetzt nicht unbedingt das High-End iPhone. Meine Anwendungsbereiche beziehen sich da auf ganz normale und ganz profane Dinge. Und an ein MacBook habe ich dann schon andere Ansprüche. Aber das ist wahrscheinlich auch die große Ausnahme. Ich bin wahrscheinlich da auch die große Ausnahme.
Nee, ja, okay, es ist ja für dich mehr ein Werkzeug.
Ja.
Das ist genauso wie, wenn du sagst, okay, ein Handwerker kauft sich vielleicht fünf Bohrmaschinen, ja, bis er das nächste Mal sein Telefon upgradet, ja. Ist ja ähnlich.
Ja.
Gerade je nachdem, wie der Verschleiß dann auch ist, ja, oder der Einsatzbereich oder für welche Anwendung du dann welches Tool dann brauchst. Klar, aber in der Regel, wie gesagt, wird, glaube ich, dann doch, gerade was den Schnitt betrifft, das Telefon öfter
wechselt. Ja, klar.
oder klar, upgraded als jetzt dein Rechner zu Hause. Ja. Aber ja, klar, Ausnahmen bestätigen die Regel.
So ist es. Ich vertrete ja auch die Meinung, ich könnte eher auf meine iPhone verzichten als auf meine Macs oder generell auf einen Mac. Das ist aber ich merke immer, wenn ich das sage, dann gucken mich die Bekannten oder die Leute ganz, ganz groß an und sagen, ja, wie ohne iPhone? Ja, ein Mac ist mir wichtiger als ein iPhone.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich glaube, was das betrifft, sind wir beide immerhin noch so offen, dass wir sagen, ja, mit Android kannst du auch sehr gut leben. Beziehungsweise das ist eine Alternative, ja,
ja.
Zum iPhone. Klar würde ich das iPhone bevorzugen und lieber dazu greifen, aber ja, wie du es schon gesagt hast, bevor ich bevor ich mein Mac dann vielleicht gegen einen Windows-Rechner austauschen würde, würde ich vielleicht dann doch eher auf das iPhone verzichten und dafür ein Android-Telefon nehmen. Klar, aber das ist halt, wie gesagt, wieder bei uns so.
Ja, klar.
Wo ich allerdings auch wieder glaube, dass es nicht unbedingt bei der Mehrheit so wäre.
Nein, ja? Nein.
Wobei das nochmal so Themen sind. Also wie gesagt, wer macOS nutzt, ja, ist nicht unbedingt jetzt so wahrscheinlich der Windows-Fan.
Ja, so ist es.
Aber das ist halt immer die Frage, wie sehr ist man dann halt abhängig von seinem iPhone oder überzeugt von seinem iPhone, ja. Und was würde man eher aufgeben, ja.
Ja,
das
ich meine.
Das ist halt nochmal ein ganz anderes Thema.
Mhm. Das Thema haben wir auch schon öfter mal besprochen. Ich meine, das wäre natürlich extrem schmerzvoll, wenn ich das iPhone gegen ein Android-Telefon tauschen müsste. Aber es wäre nicht so schmerzvoll, wie wenn ich jetzt mit einem Windows-Rechner arbeiten müsste. Ja, also, das
oder
ist aber,
Linux.
Ne, Linux schon eher, also das ist,
ach, Linux kann man doch heute einem normalen Anwender immer noch nicht empfehlen.
Aber es hat
sich
schon
aber vieles, egal, welche Distro du da hast.
Vieles verbessert, da gibt es schon viele gute
Alternativen. Ja, klar, es hat sich vieles verbessert, aber es ist halt immer noch ein Stückchen oder noch weit davon entfernt, wirklich so Mainstream-mäßig.
Ja, aber ich glaube, das ist bei vielen auch immer noch so der alte Gedanke, der so im Hinterkopf unterwegs ist. Wenn man sich dann mal aktuell damit beschäftigt, dann sieht man schon, dass sich da doch sehr, 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 sehr viel verbessert hat. Ja. Und es hat sich auch sehr, sehr viel vereinfacht, auch gerade was so
das
Treiberhandling beanlangt, das hat sich alles schon sehr, sehr viel verbessert. Und auch vor allen Dingen die Unterstützung beanlangt.
Mhm.
Aber okay. Das
Thema für einen anderen Podcast.
Ja, es ist eine andere Baustelle.
Ja.
Gut.
Aber wo wir gerade über Linux gesprochen haben, wir hatten in der Vergangenheit ja mal drüber gesprochen, dass GM plant, die Unterstützung von CarPlay in den neuen Fahrzeugen abzuschaffen.
Ja.
Und da gab es gerade jetzt eine News, dass GM einen ehemaligen Apple-Mitarbeiter jetzt gerade angeheuert hat, der sich in Zukunft um das ganze Thema Software etc. Kümmern soll, was halt so die Nachfolge jetzt oder was die Einführung von den neuen System in den Autos betrifft und alles, was damit zusammenhängt.
Mhm.
War ganz interessant, die Nachricht, meiner Meinung nach, weil sie sich da, wie gesagt, Expertise jetzt von einem ehemaligen Apple-Mitarbeiter geholt haben. Interessant fand ich auch, wo er vorher schon gearbeitet hat, der junge Mann, wobei, was heißt jung, ja, definiere, ja, aber egal. Unter anderem war er früher auf Palm.
Ah, okay.
Und das fand ich ganz interessant, ja.
Ja.
Weil dann, da hat er auf jeden Fall in dem Bereich alle nicht nur Apple-Erfahrung, sondern ja dann auch, wie gesagt, Palm. Und das fand ich eigentlich ganz witzig, ja.
Dann kann er ja auch nicht mehr ganz so jung sein.
Das habe ich mir auch gedacht. Vor allem, ich muss mal gucken, wie war denn das, weil in seinem Lebenslauf stand, wo er vorher gearbeitet hat, wie war das nochmal? Ja, mir fällt es nicht mehr ein. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie auf den Link mal klicken. Obwohl, vielleicht soll ich es einfach mal machen.
Oh, mach das deine Leitung
mit. Stotter, ja, genau. Ja, ich brauche hier unbedingt Glasfaser.
Wer braucht das nicht?
Angriff nehmen. Ja, okay, ich hab's ja schon am Haus. Es muss ja dann nur jetzt mal geschaltet werden.
Das hätte ich aber schon
lange. Ich weiß, ich müsste mal den Vertrag machen können.
Das hätte ich aber schon lange gemacht durch.
Ja, am Anfang hat man ja so die ein oder andere Horrorstory gehört von dem Anbieter.
Ja, gut.
Deswegen hab ich ja auch gesagt, lass erstmal ein bisschen Land oder Zeit ins Land ziehen und gucken, wie sich das verbessert. Und mittlerweile läuft es anscheinend rund. Von daher wäre es jetzt wirklich Zeit, sich da mal drum zu kümmern.
Ja.
Und ja.
Ja, General Motors, die haben ja echt, die haben ja echt Mut und Hoffnung, dass sie das angehen, ja, das Thema. Ne?
Die haben ja auch schon gesagt, es geht ja eigentlich im Prinzip darum, ja, um im Prinzip über die Services, die sie dann damit anbieten wollen, beziehungsweise mit den Daten, die sie da halt reinholen, dann ja auch noch irgendwie halt diesen Servicebereich auszubauen und dann da entsprechend Umsätze zu generieren. Mhm. Wobei Ford war das, glaube ich, die gesagt haben im Interview, da kam die kam nämlich das Thema dann auf, eigene In-Car beziehungsweise eigene Software zu entwickeln, wo sie auch gesagt haben, ja, irgendwie 80% ihrer Kunden sind Apple-Nutzer.
Ja.
Sich die irgendwie verkraulen, indem man es nicht mehr direkt unterstützen will. CarPlay zum Beispiel macht jetzt nicht so viel Sinn. Und sie wünschen GM mit ihrem Vorhaben alles Gute, aber hat er gesagt, er hat nichts dagegen, wenn GM-Kunden dann in Zukunft zu ihm kommen. Ja.
Ich habe letztens auch einen Anfang, also ich stand bei meinem Autohändler des Vertrauens und habe da mein Auto abgegeben. Und dann konnte ich ein Verkaufsgespräch in Anführungsstrichen akustisch etwas beiwohnen. Und die erste Frage der jungen Dame war, kann das Auto CarPlay? Also der war ja quasi alles egal. Also man hatte das Gefühl, dass ja quasi alles egal war. Aber das Wichtigste war ja wohl, kann das Auto CarPlay? Da habe ich gedacht, okay, das scheint wohl heutzutage bei einigen Kunden die neuen Prioritäten zu sein.
Also meine Frau, ihr Auto kann ja CarPlay.
Ja.
Allerdings nur übers Kabel. Aber das ist ja im Prinzip eh eigentlich die Lösung, die ich bevorzugen würde, alleine schon wegen dem Laden des Akkus, ja, beziehungsweise halt kein, gerade bei längeren Fahrten, ja, macht das, wie gesagt, auf jeden Fall Sinn. Deswegen für mich jetzt kein Beinbruch, dass es halt nicht wireless ist. Aber alleine die Vorteile, ja, dass du die zum Beispiel, obwohl das Auto ja integrierte Navigation hat, dass du trotzdem entweder über Apple Maps oder gerade über Google Maps,
ja,
die Navigation problemlos auf dem Bildschirm kriegen kannst, ja. Nehme ich gerne, ja. Also
ja,
da habe ich kein Problem mit, ja. Also gerade, okay, das Navi, was drin ist, ist schon gut, aber in dem einen oder anderen Fall muss ich dann trotzdem mal Google zu Hilfe bitten, ja. Und wie gesagt, das dann, meine Frau hat dann auch gesagt, Handy, und ich so, nee, guck mal hier, CarPlay, blub, 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 ja, Peng, Bild, ja, beziehungsweise halt App auf dem Autobildschirm, ja, passt wunderbar, ja, Steuerung auch top. Ja. Also ja, ich würde es auch haben wollen in meinem nächsten, ja, definitiv.
Ja, ich sage mal so, es wäre für mich wichtig oder es ist für mich wichtig, aber ich glaube, es ist nicht die einzige Priorität oder nicht der einzige ausschlaggebende Faktor für eine Kaufentscheidung. Also wenn ich jetzt ein Auto total toll finde und es gäbe kein CarPlay dafür und die restlichen Kriterien stimmen mit meinen Vorstellungen überein, dann würde ich auch auf CarPlay verzichten. Also da bin ich relativ leidenschaftslos, weil andere Dinge für mich wichtiger sind als CarPlay.
Ich bin jetzt mit keinem Auto, Gott sei Dank, so verheiratet, dass ich das Problem hätte, dass ich wahrscheinlich darauf verzichten müsste, wenn ich mir jetzt einen neuen Wagen kaufen würde.
Ja, ja, klar. Ich meine, momentan hat man ja auch wirklich die Möglichkeit, sich das auszusuchen. Aber ich sag mal so, es wäre jetzt nicht das ausschlaggebende Kriterium das No-Go-Element oder der No-Go-Faktor, sich gegen ein Auto zu entscheiden.
Also für mich könnte es schon ein Grund sein, mich für ein anderes Auto zu entscheiden.
Okay.
Weil, wie gesagt, ich bin ja weder mit Hersteller noch mit ihr, habe ich eine bestimmte Vorstellung, was das Auto betrifft.
Ja.
Deswegen, wenn ich zwischen vier vergleichbaren Modellen die Wahl hätte und nur eine unterstützt CarPlay, wäre die Entscheidung wahrscheinlich gefallen.
Mhm. Ja, also.
Bei vier vergleichbaren Modellen. Also, es wäre nicht so, dass das eine ein Pickup ist und der andere ist irgendwie ein Cabrio oder so, ja. Sondern bei vier vergleichbaren Modellen und nur einer würde CarPlay unterstützen, wäre die Entscheidung wahrscheinlich schon, und da könnte auch von mir aus ein paar Euro teurer sein, dann wäre die Entscheidung wahrscheinlich gefallen, ja. Weil es ist schon ein Feature, wo ich Wert drauf lege.
Ja, klar.
Klar, wie gesagt, wenn jetzt die anderen irgendwelche Vorteile hätten, ja, die ja auch CarPlay nicht, oder in meinen Augen CarPlay nicht rausreißen würde, okay, dann halt nicht. Aber, wie gesagt, vier vergleichbare Autos, der eine hat CarPlay, die andere nicht. Ja. Good luck, ja.
Ja, klar. Also es ist in meiner Top 5 schon drin, beim Autokauf. Aber es ist dann aber auch auf der letzten Stelle das CarPlay, muss ich zugeben. Also davor sind noch ganz andere.
Also bei meiner Frau ist CarPlay jetzt auch noch nicht mal in den Top 10.
Okay.
Klar hätte sie gerne im Auto entsprechend die Ausstattung drin, auch gerne Navi, aber ihr ist es auch egal, wie sie Navi dann im Auto hat. Von daher, auch welche Navi sie im Auto hat, ist ja auch nur Hauptsache, es ist Navi drin. Die hat mittlerweile halt so ein paar andere Sachen, die sie gerne drin hätte. Ja, wie Rundumkamera, ja, Einparkhilfen, so andere Komfortfeatures halt, ja, die heute ja im Prinzip serienmäßig im Auto drin sind. Da drauf legt sie mittlerweile definitiv Wert, ja, das hat sie früher auch nicht. Darauf legt sie mittlerweile Wert. Aber wie gesagt, CarPlay ist da noch nicht mal in der Top 10 bei ihr.
Gut, gut.
So viel wieder zum Autothema.
Genau.
Haben wir das auch wieder untergebracht? Ja, kommen wir doch vielleicht mal zu einem deiner Lieblingsthemen.
Meinst du? Und meinst du, es würde mich etwas, oder es stimmt mich etwas versöhnlich, weil ich ja immer so über iPad OS schimpfe
über
die ganzen Möglichkeiten, die man mit dem iPad hat oder die man dementsprechend auch mit dem iPad nicht hat. Aber man hat jetzt... Aber man hat jetzt mit dem iPad zwei neue Möglichkeiten, die man vor ein paar Tagen noch nicht hatte. Oder man hat sie, glaube ich, immer noch nicht, weil diese Möglichkeiten hat man offiziell erst ab dem 23. Mai. Und diese Nachricht kam relativ überraschend. Also ich würde sagen, wir waren alle etwas unvorbereitet darauf. Es gibt jetzt Final Cut Pro und Logic Pro für das iPad. Also für gewisse iPads, nicht für alle. Da kommen wir auch nochmal später zu. Und das war schon, finde ich, ein bisschen aus der kalten Hand heraus oder aus dem kalten heraus.
Zeit. Es wurde verdammt mal Zeit, dass diese zwei von Apple, dass diese Programme endlich für das iPad verfügbar, also für das Pro, ja dann im Prinzip, verfügbar sind. Es hat lange genug gedauert, es ist endlich da. Wir haben da in der Vergangenheit schon öfter mal drüber gesprochen, dass Apple, dass das auch so ein Signal nochmal wäre an andere Softwareentwickler, die normalerweise traditionell auf dem PC unterwegs sind, ja, und sich vielleicht noch nicht mit iPad oder generell ja mit mobilen Versionen, egal ob jetzt Android oder iOS, sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, dass das nochmal so einen Impuls geben kann.
Ja, auf jeden Fall.
Das andere auch entsprechend. Und man hat sich schon gewundert, ja, welche anderen Hersteller mittlerweile gerade auch fürs iPad entwickeln, ja, und was da für professionelle Anwendungen im Prinzip ja auch kommen, beziehungsweise welche Lösung oder welche Programme man da schon gesehen hat, ja, gerade im Grafikbereich, beziehungsweise Foto, was für Lösungen oder was für Anbieter es da gibt, ja, und Apple, ja, ist nach wie vor nicht da.
So ist es. Ja, das ist
endlich soweit.
Das ist ein ganz wichtiges Signal, da hast du recht. Es ist zwar noch immer nicht das, was ich mir so vorstelle, was das iPad können soll und können muss, nach meiner Meinung. Aber es ist ein ganz wichtiger Schritt und es sind leider auch zwei Programme, die ich gar nicht einsetze und die ich persönlich gar nicht benutze. Aber das ist ja auch mein persönliches Problem. Also ich glaube, ich könnte eher was mit Logic anfangen als mit Final Cut Pro. Aber das ist ja auch, wie gesagt, mein ganz, ganz persönliches Problem. Und Man sieht aber auch in den Pressemitteilungen, auch in den Informationen, die man auf der Website bisher sehen konnte, dass sie jetzt nicht einfach das 1:1 portiert haben, sondern sie haben es natürlich auch touch-optimiert und auch für die Anwendung oder für das Anwendungsszenario Touch-Oberfläche und dementsprechend auch die Nutzung des Pencils angepasst. Also das ist jetzt nicht einfach nur so eine 1:1-Portierung, sondern sie haben da wohl auch sehr, sehr, sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt, um das dementsprechend auch ordentlich und anwenderfreundlich auf das iPad zu portieren, das Ganze. Das, ich bin gespannt, was die ersten Tests ergeben werden. Man konnte ja schon einiges sehen und auch einige Videos sehen, die Apple dazu rausgebracht hat. Das sah alles schon sehr, sehr gut aus. Ne? Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Zumindest so, wie ich das beurteilen konnte. Ich bin ja kein Videoschnittexperte. Aber man kann ja trotzdem sehen, ob diese UI und diese Bedienelemente in irgendeiner Weise Sinn ergeben. Und ich fand schon, dass das schon sehr, sehr gut durchdacht aussah. Ja. Und es ist leider, das ist aber wie gesagt auch nur meine persönliche Meinung, ein Abo-Modell.
Ja.
Und man hat
das nicht, ist, glaube ich, mit einer der Kritikpunkte.
Ja, da gab es viele negative Stimmen zu. 4,99 im Monat oder 50 Euro im Jahr. Genau. Mhm. Nicht 40 Euro. Ja, 49 Euro dann im Jahr, genau. Da gab es natürlich sehr viel Kritik. Und viele haben jetzt auch schon die Angst, dass das jetzt quasi so der Einstieg in diese Abo-Welt bei Apple ist, in Anführungsstrichen für die Pro-Apps, und dass jetzt auch das Einzug halten wird im Mac-Bereich und dass man jetzt Final Cut Pro für den Mac demnächst auch nur als Abo-Modell sehen wird oder auch andere Pro-Apps für den Mac auch nur im Abo-Modell sehen wird. Ja, das ist die Frage. Kommt es oder kommt es nicht? Dadurch, dass sie das jetzt ja als ausschließlich als Abo-Modell anbieten, könnte ich mir schon vorstellen, dass das sich nach und nach auch in andere Bereiche hineinziehen wird bei Apple. Ja, also ich mag ja keine Abos, grundsätzlich nicht. Also ich versuche.
Okay, ich habe jetzt grundsätzlich nichts gegen Abos. Es ist halt immer die Frage, wie viele Abos hast du quasi dann bis zum Jahresende oder monatlich, die du bezahlen musst.
Ja, klar.
Ich finde den Preis jetzt für die Apps noch nicht mal zu teuer.
Nein.
Das Problem ist halt, es summiert sich. Ja, du hast jetzt hier Final Cut, klar. Du willst vielleicht Logic machen, dann bist du schon bei 100 Euro im Monat.
Ja.
Du hast Adobe noch was am Laufen. Ja, also das summiert sich sehr schnell auf sehr hohe Beträge. Klar, im professionellen Bereich nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist ein Arbeitswerkzeug. Kannst du da nochmal ganz anders verargumentieren, beziehungsweise verrechnen als jetzt im Privatbereich.
Ja.
Privat ist wieder die Frage, muss ich diese Programme einsetzen oder bin ich da nicht sowieso mit was anderem unterwegs?
Genau.
Interessant wird es halt, wie du es schon angesprochen hast, mit dem Mac. Ich kann mir dir sehr gut vorstellen, dass sie da auch auf ein Abo-Modell gehen wollen. Gerade, ja, ich sehe da eigentlich auch die Vorteile, die du einfach hast. Du musst dich da nicht um Upgrades kümmern. Du bist immer vorne mit dabei. Ja, alle Updates kommen einfach zu dir aufs Gerät runter.
Ja.
Du läufst da keinen Versionen hinterher. Klar kannst du sagen, okay, wenn mich die nächste Version nicht interessiert oder die Features nicht überzeugen oder für mich den Upgrade-Preis nicht wert sind, ja, dann komme ich ohne Kosten einfach weiter, bis eine Version kommt, die mich dann wieder interessiert. Mhm. Oder wo ich aus Arbeitsrecht oder wo ich von der Arbeit her durch Datenaustausch, wie gesagt, gemeinsame Projekte über das eigene oder über die eigene Firma hinaus, sage ich jetzt mal, dann gezwungen bin, auf einer gewissen Version zu sein, um da die Projekte einfach kompatibel zu halten. Mhm. Die Argumentation hatten wir früher bei Photoshop. Ja, ist bis heute noch nicht tot.
Nein.
Ja? Aber ich glaube, gerade da hat man gesehen, dass es letztendlich nicht so weh tut, ja, wie sich das manch einer vorgestellt hat. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wenn es für den Mac kommen sollte, es da entweder ein Bundle gibt oder aber generell es so ist, dass die iOS-Version kostenlos mit drin ist.
Ja, das wäre
sinnvoll. Wie gesagt, das würde ich mir wünschen, dass, wie gesagt, Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Mac-Abo vielleicht noch mal ein bisschen teurer wird als diese 4,99, dass dann, wie gesagt, die iOS-Version einfach im Preis mit drinne ist. Mhm. Dass man vielleicht auch da einen Preis hat, ja, in dem alle Pro-Apps dann einfach drin sind. Ja, dass man da quasi so ein Abo hat wie bei Adobe, ja, wo, wie gesagt, dann vielleicht alle drin sind. Was ich mir wünsche, wäre eine Rückkehr von der Purchase.
Das habe ich schon öfter gehört in der letzten Zeit, ja.
Ja, dass du da dann, wie gesagt, die heilige Dreifaltigkeit im Prinzip hast, ja. Video, Audio, Bild.
Ja.
Ein Bundlepreis, iOS-Apps mit drin, würde, glaube ich, auch ein bisschen was in dieser Preisdiskussion einfach rausnehmen.
Ja, obwohl Aperture ja auch kein klassisches Bildbearbeitungstool in dem Sinne ist. Es ist ja das Pendant zu Lightroom, mehr oder weniger. Mhm. Ich habe letztens auch fälschlicherweise gehört, dass jemand gesagt hat, Aperture ist das Pendant zu Photoshop. Nee, das ist nicht richtig.
Das ist Lightroom, ja.
Das ist ein Pendant zu Lightroom. Mhm. Und das ist auch ein Tool, was ich vermisse, weil Aperture habe ich damals eingesetzt. Lightroom hat mich nie abgeholt. Ja, das würde ich mir auch wünschen und dafür würde ich auch 5 € im Monat bezahlen. Das sagt der Abo-Hasser schlechthin. Das wäre es mir
ja,
sogar
wenn,
wert.
Ja klar, wenn es keine Alternative dazu gibt, außer halt dann wieder Lightroom.
ja, aber
was
ich gebe
du ja, glaube ich, nach wie vor immer noch kaufen kannst, glaube ich.
Es gibt, glaube ich, noch diese Lightroom Classic-Version, die man, glaube ich, auch noch als Kaufversion beziehen kann. Mhm. Aber das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, kann ich nicht bestätigen.
Ja, und dann gibt es ja dieses Lightroom-Abo, was du, glaube ich, noch machen kannst.
Ja, das ist relativ günstig.
Was ja außen vor ist quasi, dieses Foto-Irgendwas-Abo, was preislich ja auch relativ günstig ist, gerade wenn es mal Angebot ist. Ja, habe ich auch schon öfter mal überlegt, ob ich es mir dann doch mal shoppe. Aber ja, wie du schon gesagt hast, mit Lightroom bin ich nie so ganz warm geworden. Ja.
Genau, so geht's mir auch. Ja. Ja, also wie gesagt, 4,99 ist okay für alle die, die es auch wirklich nutzen und brauchen können, ist das wahrscheinlich auch ein No-Brainer, keine Frage. Und man hat natürlich auch den Vorteil, wenn man jetzt ein Projekt, Projekte hat, wo man jetzt sehr intensiv das braucht, 2-3 Monate lang, dann kann man das benutzen und man kann es dann auch wieder deabonnieren. Das hat natürlich auch den großen Vorteil eines Abos. Oder das kann man jetzt natürlich auch als Vorteil sehen, weil man es projektbezogen abonnieren kann. Und gerade bei Apple ist dieses Abo-Handling ja sehr, sehr bequem, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Ja, gut, kommen wir nochmal zu ein paar Kleinigkeiten. Es gibt ein einmonatiges kostenloses Probeabo, ist schon mal schön. Ich werde mir auf jeden Fall mal Logic anschauen, das ist das Einzige, was mich interessiert oder was ich irgendwie gebrauchen könnte eventuell. Final Cut setzt voraus, dass man mindestens ein M1 iPad benötigt. Das bedeutet aber auch, dass die aktuelle Generation des iPad Airs mit inkludiert ist, weil das basiert ja auch auf M1 SoCs. Und Logic ist da etwas anspruchsloser, da braucht man mindestens ein A12 Bionic. Also da hat man eine größere Auswahl an kompatiblen iPads. So, und dann ist noch eine ganz interessante Geschichte rausgekommen, in Anführungsstrichen, was den Datentransfer beanlangt oder den Datenaustausch. Es ist nicht ganz so trivial, dass man jetzt einfach die Daten hin und her tauschen kann, zumindest nicht bei Final Cut. Bei Final Cut ist es so, dass man die erstellten Inhalte oder die geschnittenen oder vorgeschnittenen Inhalte vom iPad auf den Mac schieben kann, muss dazu aber die Exportfunktion benutzen. Also das schränkt es so ein bisschen ein. Man kann jetzt nicht von Mac auf iPad und hin und her, also man hat da jetzt keinen liquiden Datenaustausch in beiden Richtungen. Das ist nach meiner Meinung so ein großer Wermutstropfen, weil ich denke, so einige Kunden haben bestimmt den Use Case, dass man schon mal vielleicht so auf der Bahnreise so ein bisschen vorschneiden kann und sich da einen leichten Datenaustausch wünscht und man muss halt diesen Umweg gehen von iPad über auf den Mac über die Exportfunktion. Ich denke, das hat irgendwelche technischen Hintergründe, die ich noch nicht kenne oder wo ich noch nicht drüber informiert bin, warum das so ist. Wäre das so einfach gewesen, hätte Apple das höchstwahrscheinlich auch eingeführt. Bei Logic sieht es so aus, dass es in beiden Richtungen funktionieren soll, also sowohl von Mac auf iPad als auch von iPad auf den Mac. Allerdings habe ich da auch schon kritische Stimmen gehört. Man muss aufpassen, wenn man zum Beispiel Plugins hat für Logic, dass es da Inkompatibilitäten geben wird und geben kann. Also das heißt, Logic bietet ja die Möglichkeiten, Third-Party-Plugins zu implementieren. Und wenn es die nicht auch dann für das iPad gibt in irgendeiner Weise und da eine Kompatibilität hergestellt ist, kann es da Probleme geben. Da muss man gucken, ob man da das alles so einwandfrei realisieren kann. Ja, das sind im Moment noch die zwei großen Probleme in Anführungsstrichen.
Ja, bei Final Cut klingt es ja eher danach, dass die beiden Versionen, was die Features betrifft, nicht ganz auf dem gleichen Stand sind. Ja.
Möglich, ja.
Ja.
Aber ich glaube, dass wird sich eventuell bei den nächsten Releases auch erledigen, dass man
Wollen wir es hoffen, weil ein einfacher Wechsel, was jetzt das Bearbeiten von Projekten betrifft, zwischen deinem Desktop oder deinem MacBook und dem iPad wäre schon zu wünschen. Das würde die Arbeit definitiv vereinfachen, beziehungsweise zumindest mal das Ausprobieren, inwieweit das Arbeiten für jemanden halt möglich ist am iPad. Jetzt kriege ich den Schluss vom Satz nicht mehr zusammen. Es wird es auf jeden Fall, wie gesagt, einfacher machen. Weil ja, klar. Warum sollte ich mit einem Projekt auf einem iPad anfangen, es exportieren und dann, wie gesagt, unter macOS weitermachen, wenn ich den Schritt nicht auch wieder zurückmachen kann? Klar, wenn du im Feld unterwegs bist und mit dem iPad Pro vielleicht schon mal anfangen kannst zu arbeiten, exportieren, okay. Aber es ist schon, man überlegt sich dann schon zweimal, ist es den Anfang oder das Ausprobieren überhaupt wert, ja, von Final Cut auf dem iPad, wenn ich, wie gesagt, beide Systeme halt nutzen will.
Ja, also das
weil ist. Ich kann ja nur anfangen, im Prinzip auf dem iPad.
Ja.
Und dann am Mac weitermachen, aber hin und her. Gerade wenn du es vielleicht so einen Fall hast, dass du sagst, okay, mit dem Projekt will ich dann vielleicht mal während meiner 4 Stunden Bahnfahrt nochmal weiterarbeiten, auch wenn es vielleicht nur einfachere Sachen sind, ja, die ich unterwegs dann machen kann. Also
den groben Vorschnitt von dem Projekt schon mal anlegen und schon mal vorarbeiten.
Ja, oder mit ein paar Effekten rumspielen oder
Und
dann,
genau.
Wie gesagt, machst du dann, wenn du vor Ort bist und hast dann wieder dein Mac Pro und dann machst du mit dem weiter. Aber wenn ich dieses, wie gesagt, Hin- und Herspringen nicht machen kann, stellt es das im Prinzip schon wieder ein bisschen in Frage.
Genau. Also ich denke, das wird auch eines der nächsten Punkte sein, die Apple da angehen wird. Mhm. Oder ich hoffe es mal, dass man da halt einen seamless Übergang hat und das ganz liquide von einem System zum anderen machen kann. Und weil wozu dann das iPad? Dann kann ich ja gleich mein MacBook Pro mitnehmen und das im Zug anfangen und dann zu Hause dann weitermachen etc. Mhm. Ja, ich denke, das ist noch ein großes Hindernis. Ja, richtig. Gut. Und was ich dann auch im Netz ganz stark wahrgenommen habe, die Diskussion nicht nur über die Abos, da wurde auch sehr stark drüber diskutiert, was auch nach meiner Meinung verständlich ist. Aber dann ist ja der Mr. Gruber aus der Grube gesprungen, hätte ich bald gesagt. Und er hat gesagt, ja, also wenn das jetzt schon vor der WWDC vorgestellt worden ist, diese beiden Versionen für die iPads, dann muss die WWDC ja rappeldicke voll sein mit anderen Informationen. Ja, das ist die Frage, ob er damit recht hat oder ob Apple einfach nur so ein bisschen das entkoppeln möchte in irgendeiner Weise und ob Apple dem ganzen anderen Produkten, sei es die Brille, die eventuell kommt oder zumindest vorgestellt wird, den Raum lassen will. Weil ich glaube, wenn jetzt die Brille kommen würde, wäre diese kleine Nachricht, dass Final Cut Pro und Logic jetzt fürs iPad kommt, so ein bisschen untergegangen. Und da hätte kaum jemand drüber berichtet. Und jetzt haben sie das nach meiner Meinung das optimale Momentum genutzt, das jetzt vorzustellen per Presseinformation und alle berichten drüber und man hat genügend Zeit, das auszurollen, medial auszurollen.
Ja.
Und ich glaube, das wäre auf der WWDC untergegangen.
Also ich denke, mit jetzt diese Vorstellung beziehungsweise die Info mit Final Cut und Logic Pro für das iPad, können wir definitiv davon ausgehen, dass wir von dem Mac Pro auf der WWDC nichts sehen und hören werden.
Ja.
Weil es wäre eine schöne Demo gewesen, wenn du den neuen Mac Pro hättest, ja, und da drauf Final Cut Pro in der angepassten Version gesehen hättest mit gefühlt 100 Streams gleichzeitig. Und by the way, wir haben jetzt Final Cut Pro auch fürs iPad. Mhm. Das wäre eine schöne Sache gewesen. Mhm. Und wie gesagt, alleine unter der Tatsache, dass wir es jetzt schon gehört haben, beziehungsweise in die Pressemitteilung kam, können wir davon ausgehen, wie gesagt, dass es Mac Pro keine Rolle spielen wird auf der WWDC. Was ja auch wieder durchaus Sinn macht, wenn wir wirklich was zu der Brille da sehen, ja, werden, weil das Ding, wir haben es in der Vergangenheit auch schon gesagt, das wird alles andere dermaßen überschatten.
Ja, zumindest von der Berichterstattung auf jeden Fall.
Genau. Da definitiv von der Berichterstattung, ja. Dass alles andere da nur eine Randnotiz wäre, ja.
So sehe ich das auch. Da wäre halt diese kleine Information in Anführungsstrichen untergegangen. Im Moment ist es keine kleine Information, im Moment ist es ja schon fast revolutionär, dass wir jetzt zwei Pro-Apps auf dem iPad haben.
Das wäre auch keine kleine gewesen, wenn du das zusammen mit dem Mac Pro gehabt hättest und neuen Versionen für beide, ja, für Mac OS, wäre das auch kein kleines Ding gewesen, ja, das wäre vor allem, wenn es zu Ende der Veranstaltung hingegangen wäre, so ein schönes One More Thing gewesen, wobei sowas macht Apple wahrscheinlich nicht mehr, aber das wäre auf jeden Fall auch nochmal so ein Ding gewesen, and by the way, ja, hier fürs iPad. Und dann holst du das Ding raus und zeigst da nochmal, was um iPad dann geht. Gerade mit den neuen M-Prozessoren und Final Cut. Aber klar, nur diese zwei mit so einer anderen News zusammen, das wäre untergegangen, ja.
Ja, so ist es. Gut, also es bleibt spannend und die WWDC ist ja quasi bald.
Die ist ja quasi jetzt, ja.
Ich bin echt gespannt, was da kommt. Und ich hoffe, wir werden alle nicht enttäuscht. Weil
wahrscheinlich ein neuer HomePod und das war's.
Oh Gott, ich glaube, dann hätte Apple einen riesen Shitstorm. Also, dann haben sie auf jeden Fall auch eine große mediale Aufmerksamkeit. Das steht nicht zur Frage, zur Diskussion. Die werden sie dann haben. Aber ob sie diese Aufmerksamkeit in dieser Form haben wollen, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Hm. Ja. Oder neuer Apple Pencil, das war's. Genau. Ja, also wie gesagt, ab 23. Mai kann man das abonnieren und man hat ja einen Monat kostenlos Zeit, das zu testen. Das werde ich sicherlich auch mal ausprobieren. Jo. Dann gab es ein neues iPhone 15 Video, was mehr oder weniger auch das bestätigt hat, was vorher schon gerüchtetechnisch im Umlauf war. Allerdings jetzt noch ein bisschen konkreter. Da hat sich der Kollege von Unbox Therapy einen Dummy organisiert und dieser Dummy soll wohl auf den aktuellsten und letzten Renderings basieren und er zeigt eindrücklich, dass sich diese Millimeteranzahl der Display-Ränder oder diese Display-Ränder reduziert haben. Diese Zahlen waren ja auch schon vor ein paar Wochen im Umlauf. Allerdings hat man da nur spekuliert und es hat sich ja halt auch nochmal in Anführungsstrichen ein älteres Gerücht erneut bestätigt. Das ist ja immer ein ganz gutes Zeichen, wenn sich auch im weiteren Verlauf, je näher man an die iPhone 15 Geräte rankommt oder generell an die aktuelle iPhone Generation rankommt, wenn sich dann Gerüchte nochmal bestätigen, dann ist es normalerweise auch so, dass dann diese Leaks auch im finalen Produkt stattfinden werden oder dass das Gerät dann auch so aussehen wird. Und konkret sieht es so aus, dass die Displayränder 1,55 mm dünn sein sollen. Das aktuell generell dünnste Smartphone ist mit 1,81 mm irgendein Gerät aus dem Hause Xiaomi, also ein Android-Gerät. Und im Vergleich dazu ist ein aktuelles iPhone 14 2,17 mm dünn. Und wenn man jetzt das mal in Vergleich setzt, 2,17 zu 1,55 mm, ist das schon optisch auf den ersten Blick sichtbar, nach meiner Meinung. Das ist schon gravierend, finde ich. Also da freue ich mich ja nun riesig drauf, weil dieses Jahr werde ich nun definitiv upgraden. Und
sicher, dass du nicht bis zum 16 warten wirst?
Dann, ich würde nur bis zum 16er warten, wenn das aktuelle 15er oder das kommende 15er kein USB-C bekommt. Dann würde ich nochmal aussetzen.
Rein theoretisch könnte sogar das nächste das noch aussetzen. Ende 2024.
Ja, ich glaube 28. Dezember 2024 muss man.
Also, wie
ja.
gesagt, also wenn es hart auf hart kommt, könnte ja, Apple sogar noch das 16er ausschwitzen.
Ich glaube, dann hätten sie auch wieder eine mediale Aufmerksamkeit, aber die wollen sie dann auch nicht haben. Da wären wir wieder
die hätten sie jetzt schon beim 15er.
Ja, stimmt.
Definitiv. Das hätten sie jetzt beim 15er schon. Also ist halt die Frage, ja, wie gesagt, wie Apple das halt dann entsprechend umsetzen will. Aber rein theoretisch könnten sie diese und nächste iPhone-Generation noch aussetzen.
Ja, naja. Ja, wird aber höchstwahrscheinlich nicht passieren. Ich sag jetzt nicht zu 100%, aber ich sag mal zu 99% nicht.
Genau, ich wollte es gerade erwähnen. Ja, 99% sind wir, können wir, glaube ich, schon ein Ja sagen, ja, dazu.
So ist es.
Das wäre schon ein unheimlicher Move, wenn Apple das nicht machen würde.
Ja, ich meine, Apple kann man sehr vieles zutrauen, sagen wir es mal so. Ne?
Ja, klar. Definitiv. Sie waren die Ersten mit USB und vielleicht sind sie dann wirklich die Letzten mit USB, ja, in dem Fall.
Ja, iPhone. Aber ich meine, da würden sie ja jetzt nicht nur der EU ein Stinkefinger zeigen, so nach dem Motto, wir kosten das bis zum Letzten aus, sondern sie würden auch eine ganze Menge Kunden damit verärgern. Weil ich glaube, es freuen sich ganz viele Kunden auf USB-C.
Ja, aber auch nur aus dem Grund, weil sie vielleicht schon andere haben, ja, oder ein Netzteil da haben und dann nur, ja, noch,
klar,
ein Kabel zum Laden brauchen.
Es erleichtert ja einiges.
Andere.
Es erleichtert einiges, klar.
Mich würde mal interessieren, wie viel wirklich noch das Gerät außer zum Laden an, wie gesagt, an ein Kabel hängen.
Das würde mich auch interessieren. Ich glaube, der Otto-Normalanwender nicht. Ich kenne da so ein paar Experten, die machen mit Zusatzprogrammen wie iAmazing etc. nochmal Backups davon in regelmäßigen Abständen von ihrem iPhone oder nehmen irgendwelche Einstellungen vor. Oder,
das ist aber
sehr gering, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Und
ich glaube, Apple würde ganz gerne ganz auf den Anschluss verzichten.
Ja, ja, klar, das ist auch die, ich denke, das ist auch der Schritt, den Apple irgendwann gehen wird, so ein portless iPhone, klar. Auf jeden Fall. Und wenn sie das gut umsetzen und MagSafe dementsprechend noch weiterentwickeln, sehe ich das auch als gesetzt an oder auch als den Weg, den man durchaus gehen kann. Bloß zum jetzigen Zeitpunkt ist nach meiner Meinung MagSafe dazu technologisch noch zu schwach und hat nicht die Leistung, die man dafür benötigt. Aber das heißt ja nicht, dass es in den kommenden Generationen.
Ladegeschwindigkeit
ist 7,5 Watt maximal. Oder bin ich da jetzt?
Boah, frag mich.
Keine Ahnung. Entweder 7,5 ist ja, Halbwissen, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber jedenfalls die Ladegeschwindigkeit ist.
Es ist auf jeden Fall langsamer als Kabel. Ja.
Auf jeden Fall langsamer als ein klassisches Kabel, auf jeden Fall. Ja. Hm. Gut. Ja, also die aktuellen Gerüchte zum iPhone 16 möchte ich jetzt hier nicht aufgreifen. Da gab es ja auch schon wieder Berichterstattungen. Also da habe ich ja auch, Leute, lasst doch erstmal das 15er da sein. Da haben sie schon wieder über.
Ja, aber das 16er kommt garantiert mit haptischen Tasten.
Das haben mit Solid-State-Tasten meinst du wohl, der 16er.
Ja, alle Haptik. Garantiert.
Garantiert, ja.
Das 16er ist dann definitiv so.
Ja, und das soll ja auch größere Displays bekommen, haben sie gesagt. Von 6,7 auf 6,9.
Wir haben noch keinen 15er und machen schon über 16 und 17. Ja, ne? Machen wir uns schon Gedanken. Es ist
6,9 oder 6,7, na okay, das ist, kann schon ein bisschen was sein.
Also was mich interessiert ist, kommt das 15er wirklich mit einer Teleskoplinse?
Periscope, genau.
Ja. Ist USB-C drin?
Ja.
Das sind eigentlich so die zwei Sachen, die mich jetzt wirklich interessieren. Und ansonsten muss man einfach abwarten. Ja.
Ja. Und das Periscope soll ja auch nur in dem Pro Max kommen, laut aktuellen Gerüchtestand.
Ja. Gut. Aber da ganz gewiss. Also von daher mal gucken. Ich bin echt gespannt, ja.
Ja,
also wie viel, zwei oder drei Jahre haben wir die Gerüchte mit den Periskoplinsen
jetzt? Ja, schon? Ich wollte es gerade sagen.
Zwei Jahre, glaube ich, auf jeden Fall.
Ja.
Jetzt ist es endlich soweit. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Und ja, warten wir es mal ab.
Genau.
So ganz überzeugt bin ich noch nicht davon, aber es wäre natürlich schon ein Ding, wenn es jetzt wirklich kommen sollte. Ja. Wir haben es ja bei anderen Herstellern jetzt teilweise schon mal gesehen, wo sie es versucht haben und ja, mal gucken, ob es jetzt bei Apple dann wirklich so weit ist und vor allem, wie gut es funktioniert, beziehungsweise wie gut die Ergebnisse sind, ja. Mhm. Weil so ein sechsfach optischer Zoom wäre schon nice.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
So, bleiben wir nochmal kurz beim iPhone 15, allerdings da jetzt in Bezug auf die Prozessoren. Mhm. Da hatte ich was ganz Interessantes gelesen, und zwar TSMC, die 3-Nanometer-Produktion für den A17 und den M3, soll aktuell die Ausbeute bei 55% liegen. Mhm. Und wenn es so weitergeht, was jetzt die Produktion betrifft, soll wahrscheinlich so pro Quartal das so um 5 Prozentpunkte steigen können. Mhm. Klingt jetzt nicht so viel, aber im aktuellen Stand der Produktion ist das anscheinend eine normale Ausbeute, die sie haben. Mhm. Wobei 55%, ja, wenn man mal guckt, wo der M3 beziehungsweise der A17, der auf demselben Prozess beruht, überall drin sein soll und welche Stückzahlen da benötigt werden. Ja, das könnte bedeuten, dass wir vielleicht bei dem einen oder anderen Modell ein bisschen länger auf den M3 warten. Ja, beziehungsweise, ja, je nachdem, wie viel A17 da halt vom Band fallen, ja, muss man mal gucken, wie es da mit den iPhones dann aussieht. Wobei wir dann 17 ja dann auch nur in wie vielen Modellen drin haben?
Naja, man kann davon ausgehen, dass es nur in dem Pro-Modell drin stecken wird.
Genau.
Ja, also Pro und Pro Max. Also
bräuchtest du ja eigentlich dann 17. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie gesagt, wie es da aussehen wird, was die Verfügbarkeit betrifft. Aber gerade M3 ist halt die Frage. Was bedeutet das für die Upgrades, was alle Air Pro, was bedeutet das für ein Mac Pro?
Ja, Mac Pro, ja.
Und wie sieht's aus mit den iPad Pros? Mhm. Das ist halt die Frage, weil der da überall mit drin steckt. Muss man mal abwarten, ja, wie dann so die Update-Zyklen sein werden. Was ich ganz interessant auch nochmal fand, ist, dass TSMC plant, zur zweiten Jahreshälfte die Produktion nochmal zu erhöhen für Apple. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob das bedeutet, dass sie davon ausgehen, dass die Ausbeute besser wird. Oder aber zusätzliche Produktionskapazitäten da momentan aufgebaut werden. Und vor allem, wo die dann sein werden, das muss man dann mal abwarten. Aber das war schon mal ganz interessant. Und sie gehen nach wie vor davon aus, dass sie genug Kapazitäten haben, dann in der zweiten Jahreshälfte, um dann die Anfragen bzw. die Aufträge von Nvidia, Intel und AMD bedienen zu können. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, ob das alles so plant, wie geläuft.
So läuft wie geplant.
So läuft wie geplant.
Ja.
Und was dann in einem Satz da auch noch erwähnt wurde, ist, dass sie mit dem 2-Nanometer-Prozess nächstes Jahr starten, 2025 starten wollen.
Ei.
Ist ja im Prinzip auch nicht mehr so lange hin.
Mhm.
Lassen wir uns mal überraschen, ja. Ich gehe ja mal eher davon aus, dass es Ende 2025 wird.
Ja.
Aber wenn sie wirklich den 3-Nanometer-Prozess jetzt so weit im Griff haben, beziehungsweise so wie geplant halt hochfahren können und ausbauen können, ja, warum nicht, ja, 2025? Mal gespannt, was dann der Sprung von 3 auf 2 unterm Strich bedeuten kann. Aber da ist auf jeden Fall dann auch nochmal, oder es wird auch nochmal interessant, ja.
Ja. Ja, und das zeigt ja alles, dass diese ganzen Nachrichten rund um die SoCs und rund um die Produktionsbreite und so weiter, das zeigt ja alles, dass diese ganze Geschichte im Moment schwer durcheinander ist, ne? Also, dass es da schwer Probleme gibt.
Ja, vor allem, was einen ein bisschen Bauchschmerzen machen kann, dass in dem Bereich die einzigen Anbieter TSMC und Samsung sind.
Ja, das ist für die ist es gut, aber für den kompletten Markt ist es natürlich schlecht, dass sie keine richtige Konkurrenz haben, die auf Augenhöhe unterwegs ist. Das ist das Problem.
Klar kannst du sagen, okay, das ist ARM. Ja, okay, aber ARM ist die Zukunft im Prinzip.
Ja, aber ARM ist nicht gleich ARM.
Wie gesagt, Intel, Intel und AMD wollen Teile ihrer ihre Chips da produzieren lassen in dem Verfahren, was natürlich auch schon wieder, wie gesagt, alle mir ein bisschen Bauchschmerzen macht. Dass gerade Intel.
Das muss man sich mal vor Augen führen. Intel war jahrelang der absolute marktdominierende Hersteller von Prozessoren und Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja. Und gerade TSMC, wie gesagt, wenn da irgendwo was mit China aus dem Ruder läuft, und der Markt da, auch wenn es nur kurzfristig wäre, wegfällt.
Ja.
Was heißt Markt? Dass die Herstellungskapazitäten, die du bei TSMC einfach hast, wenn das, selbst wie gesagt, wenn es nur kurzfristig irgendwie ausfallen sollte, was das für Auswirkungen auf wieder alles hat im Prinzip. Ja.
Naja.
Und wie gesagt, Samsung von allen, ja. Die zwei sind die einzigen, die aktuell da vorne in dem Bereich halt mitmischen, ja.
Ja.
Oder den Markt im Prinzip bedienen, ja.
Ja. So ist es. Gut. Dann lass uns nochmal das neueste Gerücht von Mark Gurman in Bezug auf die Apple Watch ausrollen. Da hat er sich ja auch ein bisschen revidiert, was seine Aussagen beanlangt. Erst hat er gesagt, ja, die Apple Watch Series 9, die wird wahrscheinlich keine großartigen Upgrades bekommen. Und der SoC, der da reinkommt, der wird zwar eine kleine Upgrade-Stufe sein, aber jetzt nicht so der Riesenschub. Das Hauptaugenmerk wird wahrscheinlich auf Augenmerk. Ja. Mark, das hört sich an wie Ziel. Ja, okay. Mann,
wie der Mark halt.
Ja. Was haue ich heute wieder für Wortkreationen raus? Ungewollterweise, meine Fresse. Augenmerk soll dann wahrscheinlich auf Apple Watch OS 10 liegen. Aber, das hat er jetzt revidiert, die Series 9 soll einen extrem leistungsstärken starken SoC bekommen, nämlich den A15. Das wäre natürlich ein großer Speedbump für das Ganze. Und im Gesamtpaket mit Apple, mit WatchOS 10, ja, ich glaube, das könnte mich vielleicht nochmal dazu bewegen, mir doch nochmal eine Apple Watch anzuschauen. Ne? Komplett überarbeitetes WatchOS, leistungsstarker SoC und nicht nur immer dieses
weil die Uhr ja bis jetzt so leistungsschwach war.
In den letzten Jahren hat sie sich SoC-technisch nicht großartig weiterbewegt. Da hat Apple immer nur so ein Rebranding vorgenommen und die SoCs umgelabelt. Also da hat sich Apple
ausgeruht.
Das muss man sagen.
Ja, okay. Die Problematik ist, die hatten wir ja auch schon angesprochen, brauchst du noch mehr oder wie viel mehr Leistung brauchst du in der Uhr? Beziehungsweise Apple hatte ja gerade in dem Bereich jetzt nicht den Wettbewerb, dass sie da irgendwo unter Druck stand. Die Frage aktuell ist halt, warum braucht Apple jetzt auf einmal ein A15 in der Uhr? Liegt's am neuen OS?
Ja.
Oder an Features, die in Zukunft halt einfach kommen sollen? Und was bedeutet das für die aktuellen Generationen? Inwieweit wird das auf denen dann noch vernünftig funktionieren?
Genau.
Das ist halt eher die Frage, die sich mir stellt. Weil mit dem A15 dann Luft nach oben zu haben, ist ja nie verkehrt. Alleine, wenn es nur darum geht, dass das OS halt butterweich auf dem Ding halt läuft.
Genau.
Das sieht man heute leider auch immer noch in dem einen oder anderen Fahrzeug, ja, dass gerade die Bedienung ein bisschen zu wünschen übrig lässt, was halt die Bedienungsgeschwindigkeit oder die Reaktionsgeschwindigkeit einfach betrifft. Mhm. Der ein oder andere Autohersteller hat da immer noch mit zu kämpfen. Wie gesagt, das ist natürlich schön, ja, egal, wenn es halt flüssig läuft. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir da in der Vergangenheit irgendwie die Riesenprobleme hatten, aber gerade die alten Apple Watches, ja, im Vergleich zu den aktuellen, ja, siehst du definitiv halt den Unterschied. Wie gesagt, die Frage ist, warum jetzt und warum halt so ein Sprung?
Ja, ich meine,
will man sich da einfach nur für die Zukunft watmen oder brauchst du die Power? Ja.
Ich glaube, Apple ist sich dessen schon bewusst, dass dieses SoC Rebranding auch nicht unbedingt bei allen Kunden auf fruchtbaren Boden gefallen ist und sich da einige Leute darüber aufgeregt haben. Die Frage ist natürlich auch, sind alle Kunden so tief im Thema und sind darüber informiert, dass das im Endeffekt, ich sag's jetzt mal so ganz provokant, eine Mogelpackung ist oder alter Wein in neuen Schläuchen ist. Ich glaube, das ist auch schwierig. Ich glaube, nicht alle Kunden sind darüber informiert und wissen, dass es im Endeffekt nur ein alter SoC ist, der ein neues Label bekommen hat. Und es steht ja auch noch nicht fest, ob wirklich ein A15 reinkommen wird in die Series 9, keine Frage. Ich weiß es nicht. Das ist ja nur ein Gerücht von Mark Gurman. Ich könnte mir aber auch schon vorstellen, dass WatchOS 10 ein bisschen anspruchsvoller ist, ein bisschen mehr braucht und dementsprechend auch ein bisschen mehr bietet und auch dementsprechend ein bisschen mehr Leistung benötigt, ein bisschen mehr SoC-Power benötigt. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Naja. Und man muss den Kunden ja auch Anreize geben, um abzugraden. Das kommt ja auch noch dazu. Weil Apple Watch-Nutzer sind schon teilweise längere Zeit mit ihren Apple Watches unterwegs. Die graden nicht klassischerweise jedes Jahr ab und die überspringen auch gerne mal eine Generation oder vielleicht auch zwei Generationen.
Ja. Ich würde wahrscheinlich so lange überspringen, bis meine Uhr keine Updates mehr bekäme.
Ja.
Wenn ich mir eine aktuelle kaufen würde, hätte ich noch, wie gesagt, ein älteres Modell oder vielleicht auch eine SE, wäre das nochmal ein anderes Thema.
Ja.
Oder wollte ich unbedingt ein Ultra, ja, dann wäre es auch nochmal ein anderes Thema. Aber ansonsten, wenn du jetzt die letzte gekauft hattest, warum solltest du jetzt, selbst mit dem 15er, warum solltest du jetzt upgraden, wenn es nicht wirklich irgendwo eine Grundvoraussetzung ist, dass du einen schnelleren brauchst? Aber ich würde mich jetzt fragen, wieso? Das ist halt wieder der Grund.
Ja. Genau.
Wieso?
So ist es. Ja, also das sehe ich ganz genauso. Es sei denn, da kommt jetzt irgendeine revolutionäre Entwicklung, dass man extrem lange Akkulaufzeiten abbilden kann. Das wäre für mich zum Beispiel auch ein Upgrade-Grund, zu sagen, okay, jetzt überlege ich mir doch mal, schneller abzugraden und benutze das Ding nicht so lange, bis der Software-Support ausläuft. Das ist ja, finde ich, immer gerade bei den Apple oder bei den Wearables viel entscheidender, die Akkulaufzeit, als vieles andere.
Ja, das war ja am Anfang immer so ein Thema, warum, okay, jetzt ein anderes Thema nochmal mit Uhren, aber das war ja auch so gerade bei den ersten Modellen so mein Grund, warum ich mir keine gekauft habe, einfach die Akkulaufzeit. Jetzt aktuell sieht es ja besser aus. Aber klar. Ja. Wobei ich mir nicht unbedingt vorstellen kann, dass die Akkulaufzeit jetzt aufgrund vom A15 so viel besser werden sollte.
Nein.
Wenn, dann würden sie da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Akku, wenn es geht, halt reinstecken.
Ja.
Aber wenn ich jetzt eine aktuelle hätte, wüsste ich nicht, ob das genug Grund wäre, halt abzugraden.
Mhm. Klar.
Außer, wie gesagt, klar, die Akkulaufzeit würde sich verdoppeln, aber davon können wir mal ausgehen, dass das nicht der Fall sein wird. Ja.
Nein. Das ist leider nicht der Fall. Na gut, schauen wir mal. Tja. Jetzt kommen wir zum Crime-Thema der Woche.
Oh, machen wir noch einen True-Crime-Podcast.
Also wenn man das jetzt noch stärker recherchieren würde und noch mehr Hintergrundinformationen hätte, dann wäre das schon eine eigene Podcast-Folge.
genau, eine 10-teilige Serie draus macht.
Ja, das ist es jetzt nicht, aber ich denke, wenn man da jetzt noch mehr Informationen hätte und ein bisschen investigativer unterwegs wäre, dann könnte man da schon eine ganze Sendung draus machen. Aber leider gibt es die aktuelle Berichtssituation oder die Informationslage nicht her. Mein Gott, was ist denn heute los? Also, wir wissen ja alle, dass Apple so ein kleineres Problem hat bezüglich Geheimhaltung und dass sie auch intern stark dagegen ankämpfen. Und wie sie und in welcher Art und Weise sie dagegen vorgehen, das haben wir bis ins Detail ja nie so mitbekommen. Aber sie haben wohl eine undichte Stelle schließen können. Also da läuft jetzt, oder sie haben eine Quelle trockengelegt und das im staubtrockenen Kalifornien. Ja, noch eine Quelle, die trocken ist, auch nicht gut. Jedenfalls haben sie eine interne Quelle ausgehoben und haben dann quasi den Leaker, der in der vergangenen Zeit ja nun extrem viel rausgehauen hat, die Quelle dicht gemacht. Und interessant ist halt, dass Apple die Quelle intern mit Falschinformationen versorgt hat. Und jetzt schlagen wir mal wieder den Haken zu Final Cut Pro für das iPad. Und Apple hat demjenigen die Information gegeben, dass das erst 2024 kommen soll. Und das war auch die Information, die er gestreut hat. Und wir wissen ja alle, Final Cut wurde jetzt vorgestellt und ist am 23. Mai abonnierbar. Und das ist jetzt auch das, was wir auch immer schon in der Vergangenheit vermutet haben, dass Apple gezielt Quellen oder falsche Informationen streut, um die Spur zu verfolgen, um zum Leaker zu kommen, um zu sehen, welcher Leaker veröffentlicht diese falsch gestreute Information. Und diese falsch gestreute Information, die wir nur gezielt eine oder wo wir nur gezielt eine Person im Betrieb mit informiert haben oder in Kenntnis gesetzt haben. Und diese Aktion oder dieses Vorgehen ist jetzt auch quasi aufgegangen. Und sie konnten quasi diese Informationskette nachverfolgen. Und MacRumors hat jetzt auch noch berichtet, dass das die Schwester von dem Leaker gewesen ist, die halt die Information rausgetragen hat. Tja, nun könnte man davon ausgehen, dass jetzt nicht nur die Schwester Probleme bekommt, wahrscheinlich wird auch der Leaker Probleme bekommen.
Aber ist der Leaker ein Leaker, wenn er nicht selbst leakt?
Naja, er hat ja die Information veröffentlicht. Und die er von seiner Schwester...
Was hat die Schwester damit zu tun?
Das ist ja die Mitarbeiterin, die Information nach außen getragen hat. Ach so, über die
Mitarbeiterin hat...
vielleicht habe ich das etwas... Die Schwester arbeitet bei Apple, die Schwester wurde mit falschen Informationen gefüttert und diese falschen Informationen...
Genau, die hat dann sich mit ihm unterhalten und...
hat sie nach außen getragen... Und der Leaker hat halt das Ganze veröffentlicht. Und somit konnte man genau feststellen, okay, der ist es. Ja. Das ist jetzt alles dumm gelaufen. Also die Schwester wurde entlassen, das so viel ist schon klar, das wurde schon öffentlich, das Ganze. Wie Apple jetzt gegen den Bruder vorgeht, also der die Informationen nach außen gestreut hat, das konnte man bis jetzt noch nicht lesen, aber ich glaube mal, Apple wird auch mit aller Härte und mit allen möglichen Mitteln gegen den Leaker vorgehen. Oder ich wünsche es mir, dass das Apple tut, weil ich wünsche mir ja wieder Zeiten, wie es früher einmal war. Man hat sich eine Keynote angeschaut und war noch überrascht von dem, was vorgestellt worden ist. Und diese ganze Leaker-Szene, diese ganze Kultur hat sich ja in den letzten Jahren so verbreitet oder es hat ja solche Ausmaße angenommen, die ja eigentlich den Spannungsbogen total kaputt macht. Also man hat jetzt ja nicht mehr diesen Überraschungseffekt, dass man jetzt die sich die WWDC Keynote anschaut und da jetzt irgendwas großartig extrem Überraschendes kommt, weil man vieles ja schon geleakt bekommen hat. Gerade so diese Last-Minute-Leaks ein, zwei Tage vorher, da wird einem viel kaputt gemacht. Auch wenn professionelles Leaking ein Geschäftsmodell sein kann, ich sag mal, John Prosser kann da ganz gut von leben. Aber ich glaube, die wenigsten können das so professionalisieren wie John Prosser und können daraus auch noch ein Geschäft schlagen oder ein Geschäft machen. Bei den meisten kommt da nichts bei rum. Es sei denn, es sind so brisante Informationen, die man dann auch wirklich zu Geld machen kann. Tja. Deswegen frage ich mich auch, was die Schwester dazu bewogen hat, diese Informationen rauszugeben. Keine Ahnung, warum man sowas macht. Keine Ahnung. Tja. Ich würde es nicht tun. Aber okay, das ist eine ganz andere Sache.
Mhm.
So. Johnny Ive hat mal wieder was rausgehauen. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Okay. Er hat jetzt eine Schriftart vorgestellt oder wird eine Schriftart vorstellen. Man konnte aber schon im Vorfeld sehen, wie das Ganze aussehen wird. Das Magazin Wallpaper hat dementsprechend schon so ein Interview oder hat ein Vorinterview bekommen mit Johnny Ive, wo man dementsprechend auch sieht, wie seine Schriftart aussehen wird. Das nennt sich Love from Serif und das ist eine Neuinterpretation von dem angeblich sehr legendären Baskerville-Font. Ich denke da jetzt eher an einen Krimi, aber okay, Baskerville. War das nicht der Hund von Baskerville oder wie hieß das Ganze?
Sherlock Holmes.
Genau. Und das ist quasi eine Neuinterpretation von dem sehr legendären oder von der sehr legendären Schriftart. Ich bin da jetzt nicht so im Thema, kann jetzt nicht sagen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Keine Ahnung. Was man so rauslesen konnte, ist das wohl eine Schriftart, die, ja, wie gesagt, ikonisch und legendär ist und Johnny Ive hat das Ganze neu interpretiert. Tja, ich habe mir das mal angeschaut. Also ich muss da schon ganz, ganz, ganz genau hinschauen, um da jetzt eine großartige Neuinterpretation festzustellen. Aber ich habe gemerkt, die ganzen Menschen, die sich mit Schriftarten beschäftigen, tja, die sind sehr, sehr detailverliebt und können teilweise Stunden darüber diskutieren, ob das jetzt für das und das Projekt die richtige Schriftart ist, ob das jetzt das ist, ob das jetzt die richtige Auswahl ist. Also das ist ein ganz spezieller Menschenschlag, sage ich jetzt mal. Also teilweise kann ich da Diskussionsebenen oder Diskussionsstrukturen oder Streitgespräche kann ich jetzt ehrlicherweise nicht nachvollziehen. Also das ist schon teilweise sehr, sehr abgehoben, wie man über Schriftarten diskutiert. Mhm. Also ja, es ist, ich habe eine Zeit lang mal einen Podcast abonniert gehabt, wo sie über Schriftarten diskutieren, wo es ausschließlich über Schriftarten ging. Also das war mir dann wirklich zu tief im Thema. Also die haben da, also die sind da teilweise runtergegangen bis ins 18. Jahrhundert und haben dann Sachen rausgekramt über Schriftarten, über Gestaltungs- und die haben da Verbindungen geschlagen zu Themen, die fernab dessen sind, nach meiner Meinung. Also das war wirklich abgehoben. Ja, also das ist ein kleiner Kreis von Menschen, wo ich sagen kann, okay, ist nicht meine Baustelle. Sorry. Das ging ja fast schon ins Esoterische rein, das Ganze. Ja, ist so.
Comic Sans, wie kannst du nur?
Ja gut, das kann ich auch nachvollziehen, dass man das jetzt nicht unbedingt, also so grobe geschmackliche Schnitzer, die da manche Leute so von sich geben oder wie sie manche Sachen gestalten, das kann ich auch alles nachvollziehen, keine Frage. Aber um jetzt stundenlang zu diskutieren, das oder das oder das oder nicht, das kann ich alles nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Das ist nicht meine Welt. Da bin ich vielleicht zu einfach gestrickt für. Keine Ahnung. Gut. Aber wie gesagt, am 27. Juni wird die Schriftart offiziell vorgestellt. Schön, schön. Gut. Dann haben wir das doch auch. Was haben wir denn noch auf unserer Liste? Ja, wir haben einen Geburtstag zu feiern. 25 Jahre iMac. Kinder, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn.
Ja, ja. Und was wir heute nur an einem iMac haben, ja.
Ist es eigentlich schade, wie Apple derzeit, tja, diese ikonische Produktlinie zusammengeschnitten hat. Ich will jetzt nicht sagen.
Ja, ich würde eher sagen vernachlässigt.
Ja. Vernachlässigt kann man, ja, vernachlässigt trifft es, oder hingerichtet könnte man auch sagen. Also sie haben ja wirklich eine ikonische und auch eine sehr stabile Produktlinie, die sie ja in den letzten Jahren wirklich gepflegt haben von verschiedenen Zollgrößen, von verschiedenen Leistungsklassen. Wir hatten ja sogar einen iMac Pro, den haben sie auch eingestellt. Wie sie diesen.
Ja, okay, warum der überhaupt existiert hat, war ja auch klar.
Ja, klar, das war ein Trostpflaster, Übergangslösung, Pro, klar, okay.
Beziehungsweise der Ersatz, der dann die Übergangslösung wurde.
Ja, klar.
Dass man heute halt keinen 27er oder großen iMac halt hat.
Genau.
Ist halt sehr schade.
Absolut.
Wahrscheinlich hat Apple einfach nicht genug Ressourcen.
Ja, auf jeden Fall.
Um sich um das Modell halt zu kümmern.
Ja.
Ist halt schade, aber es geht ja nicht um den aktuellen iMac.
Nein, sondern es geht um die guten alten Zeiten, im wahrsten Sinn des Wortes. Am 6. Mai 1998 hat Steve Jobs das Ding vorgestellt. Und es war dann Schluss mit Grau und wir haben ein wirklich großes Farbspektrum gesehen, obwohl fairerweise, was viele gar nicht so in Erinnerung haben, vermute ich, dass der allererste iMac ja nur in einer Farbe rauskam zum Start. Mhm. Das war Bondi Blue und das war ikonisch, dieses Design, ja. Und diese Farbe, und es war ja so halb transparent und hinten auf der Rückseite konnte man ja in das Innere vom Monitor sehen, und es war ein klassischer Röhrenmonitor, also kein Flachdisplay oder kein TFT oder LC-Display, es war wirklich noch ein klassischer Röhrenbildschirm, also CRT Monitor. Und man konnte da schon so ein bisschen ins Innere reinschauen. Und das war ein ikonisches Design, was ja dann im Nachgang auch andere Unternehmen aufgegriffen haben. Ich erinnere mich an ein legendäres Roventa Bügeleisen, das in der gleichen Farbgebung, im gleichen Design, es war ja auch so transparent, so in diesem Bondi Blue Design, und das sah wirklich aus, als würde es von Apple kommen, dieses Bügeleisen, und es wurde dann ja als das iMac-Bügeleisen tituliert. Leider habe ich nirgendwo noch so ein Gerät gebraucht irgendwo gefunden. Ich hätte ich mir gerne irgendwie noch zugelegt als Ausstellungsstück. Sah sehr interessant aus. Ja, und ich kann mich gut daran erinnern, dass dann auch ganz, ganz viele andere Hersteller, wie nicht nur Roventa, sondern auch im IT-Bereich, dann gab es USB-Gehäuse. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Nämlich der iMac war damals mehr oder weniger der erste Rechner im größeren Stückzahlbereich, der USB an Bord hatte. Also Apple setzte da auf eine extrem zukunftsorientierte eine Schnittstelle, die noch absolut nicht im Massenmarkt war. Also USB war so gerade im Kommen und es hat so gerade so ein bisschen Traktion im Markt bekommen, und Apple war da schon extrem weit vorne mit dem Gerät. Nicht nur, dass sie USB eingeführt haben, sie haben auch was Entscheidendes weggelassen, was damals schon für ganz großes Aufsehen gesorgt hat. Ihr habt uns das Diskettenlaufwerk weggenommen.
Ja.
Und dann sind auch ganz
was
viele. Was erlaube Apple? Und ich kann mich daran erinnern, dass zwei Wochen später dann die Firma Sony war es nicht, Teac, auch eine Firma, von der man heute gar nichts mehr hört, ein USB-Diskettenlaufwerk rausgebracht hat, im Bondi-Blue-Design, logischerweise, da sind wir wieder beim Design, und das Ding wurde gekauft, wie verrückt, war dann auch, wie gesagt, USB und war auch schweineteuer, ich glaube, das hat damals 190 D-Mark gekostet, weil ganz viele Apple-Kunden wohl noch mit Disketten hantiert haben. Und das war ein ganz großer Aufschrei, der erste Rechner ohne Diskettenlaufwerk von Apple. Und das haben sie ja dann auch fortgeführt. Im Laufe der Jahre haben sie dann nicht nur das Diskettenlaufwerk gekillt, sondern auch das DVD-Laufwerk. Ich kann mich daran erinnern, der erste iMac ohne optisches Laufwerk, da war ja auch richtig.
Ja, alleine auch schon die Diskussion, wann wird Blu-ray kommen.
Ja, hat Apple ja ausgesessen.
und dann war DVD-Laufwerk weg. Ja. Oder bei Mac Mini.
Ja.
Als das Laufwerk wegfiel. Ja,
das war der nächste Rechner. Ich glaube, das war der nächste Schritt nach dem iMac. Oder war der Mac Mini? Nee, der iMac war der erste Rechner ohne optisches Laufwerk. Und dann kam, glaube ich, der Mac Mini ohne Laufwerk. Ja. Also die Diskettenlaufwerksdiskussion, die habe ich nur so am Rande mitbekommen, aber die DVD-Laufwerksdiskussion, da war ich voll drin, also das da brannte die Apple-Szene durch. Ja, also es war damals ein ikonisches System und auch vom Designansatz revolutionär, ne? Und ich glaube, in vielen Dingen hat Apple auch so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Es gab ja nicht nur die neue Farbgebung, sondern es gab auch eine ganz neue Strategie, wie man die Maus gestaltet hat oder wie man sie dargeboten hat. Da war ja dieses runde Puck-Design. Kannst du dich dran erinnern? Da habe ich ein Zitat rausgesucht aus der Präsentation und da hat Steve Jobs gesagt, das ist die coolste Maus auf dem Planeten. Tja, sie mag zwar cool gewesen sein, aber ergonomisch war sie absolut nicht. Also ich habe mit dem Ding gearbeitet und habe absolut im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin mit dem Ding nicht klargekommen oder warm geworden. Also das.
Naja, es war ja nie die beste Maus, sondern die coolste.
Ja, das Coolste muss nicht immer das Beste sein, das ist auch richtig, ne? Aber das Ding war erstens mal viel zu klein, dann war es komplett rund, man wusste gar nicht, wie man das Ding richtig anfassen soll. Und ich muss zugeben,
ja, das war halt Design over Function, ja.
Ja, ich muss zugeben, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe den iMac auch gehabt, zwar nicht in Bondi Blue, ich habe dann bin dann irgendwann später eingestiegen und irgendeine andere Farbe. Aber das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir eine andere Maus zugelegt, weil damit bin ich nicht klargekommen. Also das war absolut nicht mein Fall. Und die Geschichte, um das jetzt mal ein bisschen abzukürzen, 2002 kam dann schon der erste iMac mit einem Flachdisplay oder einem TFT-Display raus. Das war dann der legendäre die Schreibtischlampe, ne? Das war dann auch nochmal so ein ikonisches Design. Und
ja, selbst heute noch, ja.
Ja, absolut.
Mit einer der schönsten Computer, die je gebaut wurden, ja.
Ja, den gab es dann in 15 und in 17 Zoll. 15, glaube ich, war das.
Ja, okay, keine Größen, die man sich heute mehr antun wollte, ja.
Ja, und auch der hatte so ein paar designtechnische Probleme, zum Beispiel, dass bei den 17 Zoll Geräten diese Gasfeder ab und zu mal nachgelassen hat und man musste da die Gasfeder austauschen, aufgrund dessen, dass man halt ein relativ hohes Gewicht am Arm hat sozusagen. Und
ja, ich bräuchte neue für meine Heckklappe.
Das ist aber eine ganz andere Baustelle.
Ja, es ist dieselbe Technik.
Also im Prinzip ist es dieselbe Technik, ja, das ist korrekt, ja. Naja, und 2005 kam dann der iMac G5 und im Großen und Ganzen ist es der Urvater von allen iMacs, die wir heute haben oder von dem, was noch übergeblieben ist. Ja,
das war aber noch der Kunststoff iMac.
Ja, das war noch der Kunststoff. Der war in weiß und hatte einen silberfarbenen Standfuß, aber diese Grundform haben wir ja heute noch. Also so sehen die ja im Endeffekt ganz elementar gesehen heute noch aus. Also das, was noch davon übergeblieben ist. Ne? Standfuß und ein Flachdisplay oder ein, warum sage ich mal Flachdisplay, TFT-Display, Flachbildschirm angeklatscht. Ne? Ja, und dann später kam dann der Aluminium-iMac, der aber auf der Rückseite auch noch Kunststoff hatte. Der hat ja auf der Rückseite auch noch dieses schwarze Aluminium. Und erst die zweite oder die nächste Generation, die war dann vollkommen aus Aluminium, also dieses Unibody Aluminiumgehäuse. Ne? Also komplett in Silber. Ja. Tja, es ist traurig, dass sie das Zeug so zusammengestrichen haben. Also die Kategorie iMac. Und ich höre ja immer noch und ich hoffe ja immer noch, dass das Ding wieder auflebt, diese Produktserie, und dass jetzt mindestens ein 27 Zoll iMac rauskommt demnächst oder vielleicht sogar ein 30 Zoll etc. Schauen wir mal. Ich denke, Kundschaft wäre da.
All in one, ja.
Ja, klar. Ja,
denke schon, dass da Kundschaft da wäre, die Interesse dran hätte. Die Frage ist halt, inwieweit will man sich, gerade wenn man überlegt, auf M3-Basis den iMac dann vielleicht sogar in Max Pro, alle Pro, nee, Pro Max
Ultra
Varianten, will man sich da diese Konkurrenz halt zum Mac Pro holen? Und welche Version wird man anbieten? Wird man vielleicht nur ein Pro anbieten? Ja, das ist halt die Frage. Ja, wie weit willst du da halt wieder anfangen, Konkurrenz zu machen im Vergleich zum Mac Pro, der nochmal eine ganz andere Klientel bedient? Ja, wo man aber alleine schon vom Preis-Leistungs-Verhältnis her vielleicht schon wieder Bauchschmerzen kriegt, wenn man sieht, was man für sein Geld als All-in-One bekommt im Vergleich zu einem Mac Pro, ja, mit vielleicht zwei, drei anderen Features, die ich nicht unbedingt brauche, aber dann als Standalone und dann halt Bring Your Own Monitor, ja, im Prinzip. Ja, schwierig, ja. Das ist halt wirklich schwierig, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich meine, darüber kann man ja auch diskutieren, sind 24 Zoll heute noch in irgendeiner Weise zeitgemäß, ja, und der Anwendung...
24?
24, der aktuelle iMac ist ja nur 24 Zoll.
Ach so, ja. Der aktuelle, ich habe ja gedacht, der neue dann.
Nee, ist das noch zeitgemäß? Sicherlich gibt es Anwendungsbereiche, wo 24 Zoll okay sind, gerade so im Counter-Bereich, Rezeption oder klassische Point-of-Sale-Bereiche, wo ich so ein Kundengespräch führe, wo der Kunde vor mir steht und ich den Kunden bediene etc. Das mag sicherlich okay sein, aber das ist ja
auch inwieweit ist da ein macOS auch schon wieder Overkill? Ja?
Das kommt halt immer auf die IT-Struktur, also auf die IT-Infrastruktur an, die ich im Haus habe, ne? Ganz klar. Das muss man halt sehen. Aber ich glaube auch für den normalen Heimanwender sind 24 Zoll heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Ne?
Also mir wäre es definitiv zu klein.
Ja, so ist es. Hm. Ja, und auch 27 Zoll, darüber kann man sogar auch schon diskutieren, ob das heute noch State of the Art ist. Wenn man sich anschaut, wo im Monitorbereich die Größen hingehen und was man da so sieht, ist 27 Zoll auch schon sehr, sehr grenzwertig. Finde ich.
Nicht unbedingt. Ja. Also für unser eins, der auch hier jetzt längere Zeit schon vor dem Ultraweit sitzt, okay. Aber ich denke mal, im Gro 27 Zoll ist noch eine gute Größe. Würde man sich mehr wünschen, ja, aber wo willst du dann wieder das Ende dann halt ansetzen? 30, 32?
Ja, es ist richtig.
Ich denke, größer dürfte es dann auch wieder nicht sein.
Ja.
Dann hast du wieder das Problem, ja, wo fängt der Fernseher an? Ja.
Ja.
Beziehungsweise, wie groß kannst du überhaupt an Display stellen bei dir zu Hause auf dem Schreibtisch? Da ist wieder die Frage, wäre 29, 30 Zoll so der Sweet Spot, ja.
Ja, ich denke 30 Zoll, das finde ich schon so als die Lösung zwischen nicht zu groß und nicht zu klein, so das Optimum, finde ich. Naja, sagt der, der auf ein 10 Jahre, mindestens 10 Jahre altes Thunderbolt-Display 27 Zoll guckt.
die Frage ist halt wirklich, die Frage ist wirklich, wo oder welche Größe will man zu Hause oder welche Größe kann man zu Hause auch wirklich bequem stellen, ja. Nicht jeder hat die Möglichkeit, wie gesagt, sich 32 oder halt ultraweit in der Größe irgendwo hinzustellen.
Ja, ist klar.
Ich denke, ultraweit ist nach wie vor eine Nische. Mhm. Und ich denke, am gängigsten ist aktuell wirklich noch 24 beziehungsweise 27 Zoll. Die nächste Frage ist ja, welche Auflösung willst du haben?
Das ist auch richtig.
Willst du dann 5K, willst du DQHD, 4K? Und vor allem, was kriegst du von Apple?
Sehr wenig im Moment. Ich meine, mittlerweile mehr als in der Vergangenheit, auf jeden Fall. Aber ja, du hast zwei Displays und ein Display ist für die Masse quasi uninteressant. Das Pro Display XDR ist, ich sag mal, für die breite Masse uninteressant. Und das Studio-Display ist auch preislich schon jetzt nicht so ein Mitnahmeartikel. Das überlegt sich der Otto-Normalanwender auch schon, ob er sich für 1749 Euro so ein Display auf den Schreibtisch stellt.
Ja.
Ja, das muss man auch sehen.
Und dann ist halt die Frage, klar, wie gesagt, All-in-One, die Kundschaft ist bestimmt da. Nur die Frage ist halt, wenn du aktuell schon gerade auch, wie gesagt, die Ausstattung hast in Bezug auf Monitor etc., inwieweit würde dann halt ein Mac Mini oder ein Studio halt mehr Sinn machen?
Ja. Ja.
Ich glaube, aktuell ist Apple wirklich in einer schwierigen Situation, was den iMac betrifft. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Du hast den guten Mini, du hast den, das wirklich mit dem Ultra auch eine sehr gute Lösung für Profis oder für professionelle Anwender. Was habe ich eben gesagt, mit dem Studio? Ja, mit dem Studio habe ich gesagt.
Nee, ich glaube, das Big, ja, Studio, ja. Mhm.
Genau. Der Mac Pro kommt.
Ja, wenn er hoffentlich kommt er bald.
Ja, ja. Deswegen, wo wolltest du da jetzt in deinem bestehenden Portfolio halt nochmal so, gerade wie gesagt, unter der Prämisse, es käme vielleicht ein M3 iMac, wo wolltest du den halt da noch einordnen? Oder kannst du da noch die Stückzahlen verkaufen, ja, bei dem aktuellen Sortiment, den du hast? Und warten wirklich noch so viele auf einen großen iMac? Oder haben die sich schon anderweitig umgesehen, ja? In Bezug auf Mini beziehungsweise Studio vielleicht?
Ja, viele haben sich vielleicht ein Studio zugelegt und haben sich dann das Studio-Display dazu gekauft. Das ist ja auch so der.
Ja, oder ein anderes Display.
Oder ein anderes Display. Man hat ja die Möglichkeit, auch andere einzuschließen, Gott sei Dank. Und ja, ich meine, Apple ist jetzt ja, ist den Weg gegangen und hat den Mac Studio auf den Markt gebracht. Und wenn sie, ja, das ist die Frage, ob der iMac in einer größeren Version überhaupt noch einen Platz findet oder Akzeptanz findet oder auch genügend Absatz findet bei den Kunden. Mhm. Ja, also wenn der Mac Studio nicht da wäre, wäre das natürlich ganz einfach, klar. Dann hätte der iMac in einer größeren Version seine Berechtigung, auf jeden Fall. Gut, es bleibt spannend.
Ja.
Ja, wie so oft. Aber wo wir gerade bei iMac und Displays sind, was braucht man oder was brauchen viele Leute, wenn sie keinen höhenverstellbaren Monitor haben? Was ja in der Grundversion leider beim Studio-Display der Fall ist. Man muss ja Aufpreis bezahlen, wenn man sein Display höhenverstellen möchte oder in der Höhe verstellen möchte. Und viele helfen sich mit Monitor-Stands, sei es in einer Holzvariante, sei es in einer Aluminiumvariante. Es gibt ja ganz, ganz viele. Es gibt sogar Glasversionen, was ja auch in den letzten Wochen, Monaten, Jahren so ein großer Trend war. So sehr längliche Holzversionen, wo man dann noch rechts und links was daneben stellen kann oder drunter stellen kann. Also es gibt ja ganz, ganz, ganz viele.
Oder in der günstigen Variante einfach ein Pack Papier.
Oder ein dickes Buch oder was auch immer. Genau. Das da gibt es verschiedene.
Es soll jemanden geben, der seinen Monitor auf ein Studio gestellt hat. Also ein Mac-Studio. Würde ich nicht empfehlen, aber.
Würde ich auch nicht empfehlen. Das sieht auch irgendwie ein bisschen schlecht aus, finde ich.
Ja.
Aber es ist eine Geschmacksfrage. Nein, es gibt ja eine wahnsinnig große Auswahl an Untersetzern, an Monitor-Stands oder Laptop-Stands. Da gibt es ja ganz viele Variationsmöglichkeiten und ganz viele Darreichungsmöglichkeiten von ganz, ganz günstig bis ganz, ganz teuer. Und es gibt natürlich auch was in der Mitte. Es gibt Massenproduktion, es gibt Handarbeitsvariationen, es gibt Designmanufakturen, ach, es gibt da ganz, ganz viel. Und ich habe seit Jahren, muss ich fairerweise dazu sagen, den legendären Hi-Rise von 12 South im Einsatz. Und mit dem bin ich auch sehr zufrieden, was die Verarbeitungsqualität beanlangt und was die Unterbringungsmöglichkeiten beanlangt. Allerdings, das Ding benutze ich in dieser Form seitdem ich den ersten iMac hatte, weil den habe ich schon mit dem iMac benutzt. Oder seitdem ich den ersten iMac hatte, der damit kompatibel war. Und logischerweise war dann ja auch das Thunderbolt-Display damit kompatibel oder ist noch damit kompatibel. Und da ich ja immer noch auf diesem alten Thunderbolt-Display unterwegs bin, gucke ich seit Jahren auf diesen Monitor-Stand oder Display-Stand in dem Fall. Und irgendwie hat man sich da so ein bisschen übergeschaut. Und wenn man den ganzen Tag im Homeoffice sitzt und immer auf die gleichen Schreibtisch, Accessories schaut oder auf die gleichen kleinen Helferlein, dann möchte man noch so ein bisschen Variation da reinbringen. Und dann habe ich mich mal etwas intensiver auf dem Markt umgeschaut und habe mal geguckt, was gibt es denn da so, und habe auch so ein bisschen aussortiert und bin jetzt in erster Linie nach Design gegangen. Und ich mag ja so ganz minimalistisches, klares Design, vielleicht sogar skandinavisches Design, da gibt es auch sehr viele schöne Dinge, fernab von IKEA. Es gibt jetzt nicht nur IKEA in Skandinavien oder in Schweden, es gibt ja auch andere skandinavische Länder, und bin da irgendwie bei meiner Reise durch das Internet in Dänemark hängen geblieben. Ja, das man soll es kaum glauben, da hat sich eine kleine Designmanufaktur auf Display-Stands, Laptop-Stands spezialisiert. Und das ist auch das einzige Produkt, was sie in verschiedenen Varianten im Sortiment haben. Also sie haben sich ganz klar auf eine kleine Nische konzentriert, aber das machen sie auch sehr, sehr gut. Und man sieht schon, wenn man sich auf der Webseite umschaut, dass sie das mit sehr viel Liebe gestaltet haben und sich sehr viel Gedanken darüber gemacht haben. Ganz klares minimalistisches Design und das alles sehr, sehr massiv. Wir haben hier wirklich sehr, sehr wertiges, schweres Metall. Und kleiner Tipp, schaut euch erstmal um, was euer Schreibtisch überhaupt aushalten kann vom Gewicht her, weil das Zeug wiegt echt viel. Gerade wenn man das mit den Zubehörprodukten noch ein bisschen ausgestaltet. Es gibt ja auch noch Variationsmöglichkeiten innerhalb dieser Produktlinien. Schaut euch erstmal um, ob euer Schreibtisch das aushält. Und nun fragt man sich, warum sind die Dinger so extrem massiv? Da gibt es einen Ansatzpunkt, den Office Stands damit verfolgt. Office Stands ist das Unternehmen. Sie sagen sich einfach, wenn auf lange Sicht ein Monitor zentriert in der Mitte steht und man hat einen relativ günstigen Display-Stand, dann kann es sein, dass der mit der Zeit sich durchbiegt. Sei es, wenn man jetzt einen Holz-Stand hat oder vielleicht auch einen etwas dünneren Aluminium-Stand hat, kann es sein, dass er sich unter Dauerbelastung dann irgendwann durchbiegt. Und das sieht dann irgendwann nicht mehr schön aus. Habe ich persönlich zwar jetzt noch nicht erlebt, aber ich habe schon einige Leute gehört, die gesagt haben, jo, ich habe jetzt hier meinen iMac draufstehen, nach 2-3 Jahren hat sich das durchgebogen, das Ganze. Und das kann hiermit definitiv nicht passieren, weil das Ding ist so massiv, das Ding ist so dick verarbeitet, dass sich da nichts durchbiegen kann. Das bringt natürlich auch das Gewicht mit sich, keine Frage. Aber hier kann man locker zum Beispiel auch ein Apple Pro Display XDR draufstellen als, als Beispiel, weil das Ding hat ja schon einen massiven Standfuß, der einiges wiegt. Und natürlich wiegt das 32 Zoll Apple Display auch noch eine Menge. Also das hält das Ding mit Sicherheit aus, ohne dass auf lange Zeit sich da irgendwas durchbiegt. Also wie gesagt, das ist ein Aspekt, diese massive Qualität oder dieses massive Gewicht und diese massive Belastbarkeit. Natürlich in Kombination mit diesem absolut minimalistischen Design. Ja, und dann die absolut hochwertige Verarbeitung. Da ist nichts, was man in irgendeiner Weise bemängeln kann. Und der geneigte Zuhörer weiß ja, dass ich extrem viel Wert auf Verarbeitung lege. Und das ist auf einem absolut hohen Niveau. Das Beste, was ich bisher verarbeitungstechnisch in diesem Bereich gesehen habe. Also selbst die Produkte von 12 South, die ja nun auch nicht ganz günstig sind und auch nicht schlecht verarbeitet sind, können dem Office Stands oder den Office Stands Produkten nach meiner Meinung nicht das Wasser reichen. Das ist jetzt nochmal Verarbeitungsqualität auf einem ganz anderen Level. Ja, und wie gesagt, es gibt da verschiedene Varianten, es gibt verschiedene Farbgebungen von weiß bis grau, schwarz, also es gibt da ganz viele Farbvariationen, die man auch kombinieren kann. Man hat jetzt ja nicht nur diesen klassischen Stand, wo man das Display draufstellt, sondern man kann auch Schubladen dazu kaufen, die man dann einfach unter den Stand schiebt. Und da kann man halt auch farbliche Kombinationen vornehmen, zum Beispiel einen schwarzen Display-Stand und eine weiße Schublade oder eine schwarze Schublade und einen weißen Display-Stand. Oder man geht Ton in Ton, wie ich es zum Beispiel gemacht habe. Ich habe mich ja für komplett weiß entschieden, weil ich auch noch zum Beispiel ein weißes Magic Keyboard verwende. Und das in Kombination mit Silber, finde ich, weiß, Silber ist nach meiner Meinung die schönste Kombination. Und auf weiß sieht man jetzt nicht jeden Staubfussel und nicht jedes Staubkorn drauf, habe ich mich halt für die komplette weiße Variante entschieden. Und ich finde, das ist jetzt mal wieder nach ganz langer Zeit eine optische Abwechslung auf dem Schreibtisch. Und man hat natürlich auch diese praktische Komponente, man hat eine sehr, sehr große Schublade unten drunter, wo man das ganze Kleinkram reinpacken kann, was so auf dem Schreibtisch rumfliegt und eigentlich nicht rumfliegen soll, weil ich bin ja ein Verfechter vom Clean Desktop und finde, man sollte das Ding so sauber wie möglich halten. Zumindest wenn man dann sein Tagewerk beendet hat, sollte dann abends auch der Schreibtisch aufgeräumt sein. Das ist meine Meinung dazu. Und da kann man eine ganze Menge reinpacken. Ich habe da auch zum Beispiel noch eine externe Festplatte reingepackt, die angeschlossen ist, wo ich Daten drauf schaufle. Die Schublade hat auch eine Durchführung für Kabel. Ich könnte mir vorstellen, dass man da Netzteil reinpackt, wo man dann oder was aufladen kann. Die Schublade ist auch so groß, dass man auch Produkte durchaus unterbringen kann zum Aufladen. Was weiß ich, AirPods oder keine Ahnung, Powerbanks, die man aufladen möchte, etc. Also es ist eine sehr, sehr geräumige Schublade. Liegt auch daran, dass die Stands in verschiedenen Größen zu bekommen sind. Von Small bis Large gibt es da verschiedene Variationen. Und dementsprechend können die Schubladen auch etwas größer ausfallen. Ja. Nach meiner Meinung ist es der beste Display-Stand, den ich bisher gesehen und auch getestet habe. Auch wenn ich jetzt lange Zeit auf demselben Display-Stand unterwegs gewesen bin, habe ich aber durchaus ja auch mal Testberichte gelesen und auch mal einige Produkte in der Hand gehabt, auch wenn ich sie dann nicht verwendet habe. Aber hier habe ich mich halt aktiv dafür entschieden, das Produkt auch zu verwenden und habe auch gezielt mich ja danach umgeschaut, nach dem Produkt und nach einem neuen und erfrischenden Anblick auf dem Schreibtisch umgeschaut sozusagen, was ich da, wie ich ihn neu gestalten kann und habe doch einen, denke ich, neuen, schönen Akzent gesetzt, um mal wieder ein neues Bild zu haben auf dem Schreibtisch. Ja, hochwertige Qualität aus einer Manufaktur ist auch nicht ganz günstig, muss ich fairerweise dazu sagen. Das Ding wird mehr oder weniger in Kleinserie produziert, also alle, was sie da rausschmeißen, ist kein Riesenmassenprodukt. Wie gesagt, es kommt aus einer Manufaktur, das ist ein extrem hochwertiges Produkt und da muss man schon bereit sein, auch ein wenig zu investieren. Meine Kombination hat jetzt hier roundabout 210 Euro gekostet, Das ist nicht ganz günstig, aber man wechselt ja auch so ein Display-Stand nicht jeden Tag. Das ist ein Begleiter, den man durchaus Jahrzehnte, würde ich bald sagen, verwenden kann, da er natürlich auch breit kompatibel ist mit jederlei an Displays und man da keine eingeschränkte Kompatibilität hat, kann man, wie gesagt, jahrelang dran Freude haben. Und aufgrund dieser extrem hohen Verarbeitungsqualität ist das Ding auch absolut langlebig. Also was soll an Stahl passieren? Ne? So sehe ich das. Ja, das ist mein Kurzreview zum Display Stand aus dem Hause Office Stance. Office Stance wird in dem Fall STANCE geschrieben. OfficeStance.com ist die Webseite. Versand nach Deutschland kostenlos, inkludiert mit im Preis. Genau. Das dazu. Hast du noch Fragen zu dem Produkt?
Nö.
Okay, ich habe es auch versucht, ausgiebig zu beschreiben. Ja, und es ist immer schwierig, ein Produkt zu beschreiben, was denke ich auch relativ kostenintensiv ist und akustisch diese extreme Qualität darzustellen oder abzubilden. Am Anfang war ich auch so ein bisschen skeptisch, aber wo ich das Ding dann in der Hand hatte und mich damit ein bisschen genauer beschäftigt habe, da hat sich dann auch dieser Preis relativiert und hat sich auch dieser durchaus selbstbewusste Preis nach meiner Meinung gerechtfertigt. Also das ist absolut okay. Also ich habe schon für durchaus schlechtere Sachen mehr ausgegeben. Ja. Gut. Das dazu. Dann sind wir doch am Ende vom Dokument angelangt, würde ich sagen. Jetzt hat er schon aufgeschrieben,
oder? Ach so, hast du noch was?
Nee, ich habe nichts mehr. Ich wollte nur sagen, ich wollte nur hören, dass du jetzt sagst, wir sind jetzt am Ende der Sendung angelangt, aber okay.
Wir sind am Ende der Sendung angelangt.
Na, siehst du, man muss sich dem alles vorkauen. Manchmal muss ich dich auch immer anstupsen.
Stups,
der kleine Osterhase. Ach so, ja.
Genau.
Ist aber auch ein bisschen vorbei, Ostern, ja.
Ich wollte gerade sagen, Ostern ist schon vorbei, ja.
Ja, so ist es. Bald ist Weihnachten. Nee, erstmal kommt Pfingsten. Erstmal kommt Vatertag, weil es kommt auch bald nächste Woche, ne?
Pfingsten?
Was nee, ist
Pfingsten?
Ist nächste Woche nicht Vatertag irgendwann? War da nicht auch noch?
Donnerstag, oder?
Ja. So ist das. Oder wie man im Osten sagt, Herrentag. Da sagt man nicht Vatertag, da sagt man Herrentag, ja.
Genau, und da gibt es ein Herrengedeck.
Genau. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Und genau. Wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächstes Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.